Lang lebe die Königin oder das Narbengesicht. Wir blicken zurück auf Staffel 3 von House of the Dragon.
Badabinch, der Serienpodcast.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badabinch. Heute mal wieder ganz im Zeichen der Drachen. Und natürlich kann dabei ein Mensch nicht fehlen. Ich begrüße ganz herzlich meinen lieben Kollegen Tim.
Hallo, ich bin auch wieder hier.
Ja, wir hatten ja schon über die ersten, ja, und da weiß ich schon gar nicht mehr so richtig.
Drei,
ne? Also das heißt,
du hattest Folge 4 schon gesehen, ja, aber ja, ich noch nicht.
Ja, du noch nicht, genau. Also wir hatten eigentlich nur die ersten drei so wirklich besprochen. Und weil es eine Menge Holz ist, haben wir uns gedacht, komm, da holen wir uns noch einen dazu, der sich auch irgendwie ein bisschen heiß gemacht hat für eben die dritte Staffel House of the Dragon. Alvin, herzlich willkommen.
Moin.
Ja, ey, wie gliedern wir das? Wie machen wir das? Ich hätte jetzt irgendwie tatsächlich gesagt, lass uns mal uns anhand der wichtigsten Figuren und deren drumherum so ein bisschen durch diese 1, 2, 3, 4, 5 Folgen durcharbeiten. Ja, also wir haben zum einen...
Ja, wir wollen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Fazit machen, ne?
Genau. Ja. Nur mal kurz, also wir hatten zum einen Rhaenyra, die quasi ihre Daenerys-Transformation jetzt auch abgeschlossen hat, so, ne, also die...
Oha, lustig. Das ist ja schon mal Hot Take.
Ich dachte genau an denselben Wortlaut, als ich die letzte Folge gesehen habe.
Da würde ich jetzt schon mal einsteigen, eigentlich fast schon, aber na gut.
Okay, ja, pass auf, lass uns erstmal kurz ich versuche erstmal die Positionen zu etablieren, ja.
Spoiler!
Also wir haben Rhaenyra, die es geschafft hat, sich in Königsmund quasi auf den Thron zu setzen, ohne dass sie wirklich legitimiert ist durch die Kirche oder die Religion, die örtliche. Und naja, so ein bisschen versucht, einen eigenen neuen kleinen Rat da zu installieren und ihm systematisch die Kontrolle verliert. Ja, weil Position 2 ist ein großer Einfluss auf diesen Kontrollverlust. Das ist Ormund Hightower. Der hockt in... Wie heißt es auf Englisch? Ich weiß nicht, auf Deutsch heißt
Tumbleton.
Es... Tumbleton. Auf Deutsch heißt es Stolperstein, glaube ich. Ne?
Stolperstadt.
Und
so ein...
der hat sich damit seinen
so lame.
Der hat sich damit seinen Truppen verbarrikadiert, hat quasi einen großen Trumpf, von dem er keinen erzählt, aber gleichzeitig versucht er auch seinen Neffen Daeron, einen legitimen Thronerben und Sohn von Alicent, versucht er da irgendwie zum König aufzubauen mit einer sehr eigenartigen Erziehung. Und der schickt halt unter anderem so, wie soll man sagen, Guerillatruppen nach Königsmund, die Rhaenyras Ruf systematisch schwächen sollen.
Ja, beziehungsweise er bezahlt halt Leute, genau, die da für Chaos sorgen.
Ja. Währenddessen sitzt Alicent die ganze Zeit über in Königsmund, ist ein bisschen so eine Art gefangen, versucht mehrfach mit ihrer Tochter Helena auszubrechen. Was nicht immer so ganz funktioniert, weshalb sie dann irgendwann von Rhaenyra auf eine Mission geschickt wird, um, ja, wie soll man also sagen, um dafür zu sorgen, dass ein Zusammentreffen mit ihrem Sohn Aemon tödlich ausgeht.
Um ihn zu töten.
Genau, um ihn zu töten, aber nicht unbedingt selbst, sondern halt eben durch auch einen Attentäter. Ja, und das geht halt auch eher so ein bisschen schief. Und es führt dazu, dass Helena quasi sich das Leben nimmt. Das wäre so die Position 3, würde ich sagen, Alicent und Helena.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann haben wir noch, ja, was haben wir noch alles drumherum? Daemon, der irgendwie versucht, seine Tochter vor der Wut Rhaenyras zu beschützen, weil sie mit Sheepstealer halt nun mal eine Menge Scheiße angestellt hat und dadurch halt auch so ein bisschen in Konflikt mit seiner Ehefrau gerät. Und wir haben, wen haben wir noch?
Aegon,
Entschuldigung, den habe ich natürlich ganz vergessen. Aegon zieht weiter mit Lord Larys durch die Lande und lässt sich nicht davon abbringen, weiterhin der Herrscher von Westeros zu sein. Und ja, sowohl sein Gesicht als auch das Gesicht seines Drachens, der plötzlich wieder zum Leben erwacht ist, sind halt schwer gezeichnet, aber eben bereit, jetzt trotzdem Feuer regnen zu lassen über das Land. Also er ist nochmal neu erstarkt.
Er ist eigentlich wiedergeboren.
Genau, wiedergeboren. So, und ja, dann haben wir noch Sir Criston Cole, der wurde zu Criston Pole. Ohne weiter darauf einzugehen, unrühmlich. Die, wie heißen sie? Die Seeschlangen?
Corlys.
Corlys. Ja. Ja, die haben sich so ein bisschen jetzt auch aufgeteilt. Der eine macht als Drachenreiter, fliegt er durchs Land. Der andere versucht, die Truppen von King's Landing so ein bisschen zu kommandieren, während ihr Vater ja irgendwie ein bisschen angepisst ist, weil seine Söhne nicht legitimiert werden und trotzdem sich dazu bereit erklärt, wieder in der Schlacht mitzumischen, was aber dazu führt.
Erstmal natürlich gekidnappt wird.
Genau, was aber dazu führt, dass er gekidnappt wird von Ormund und dann eben bei der großen Schlacht am Ende der Staffel in Tumberton.
In Tumberton.
Als Gefangener und eben als irgendwie Pfand agieren soll. Ja.
Ja.
Da haben wir es doch alles. Ja, ich denke doch.
So, ja, das Gröbste. Mal, es gibt noch kleinere Figuren, kleinere Rollen, die da natürlich auch überall mit reingehen.
Auf die gehen spielen. Wir dann.
Genau, aber das sind so die großen Brennpunkte.
Ja, das sind so die großen Brennpunkte. Ich würde, Stichwort Brennpunkt, tatsächlich diesen Punkt als ersten aufgreifen, nämlich Aegon. Mhm. Ich war überrascht, weil...
Fast das Highlight der Staffel, würde ich denken.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe ihn so ein bisschen vermisst, weil ich kenne das Buch ja nicht wirklich völlig oder so genau und wusste allerdings, dass Aegon generell in diesem Tanz der Drachen, in diesem Krieg, eine doch größere Rolle spielt, ohne genau die Ausmaße zu kennen. Und ich war die ganze Zeit, während ich jetzt bis die bisherigen Staffeln gesehen habe, war ich immer so der Meinung, okay, war es das jetzt? War das jetzt so sein Auftritt? War das die Rolle, die ihm zugedacht war? Und war so ein bisschen verwirrt, weil das, was ich gelesen hatte, klang eigentlich größer als das, was wir bislang durch die Staffeln gesehen haben. Und ich war dann auch dementsprechend verwirrt oder ratlos, als er dann halt ja wirklich so schwer verwundet wird, total verbrannt, der Drache ist auch down, so, ja. Und naja, dann gehen sie halt zu dem vermeintlichen Kadaver von Sunfire und er glaubt noch, er ist am Leben und so. Und ich dachte, ja, komm, das Thema ist erledigt, es ist gegessen, jetzt versuchen sie halt irgendwie davon zu kommen und vielleicht werden sie irgendwo in so einer schäbigen Gasse irgendwie niedergemeuchelt, um zu zeigen, wie tief halt so ein Aristokrat halt fallen kann, wenn er sich irgendwie, sag ich mal, für die falschen Entscheidungen hat hinweisen lassen. So. Das war so mein Gedanke, wodurch Aegon vielleicht eben eine traurige Berühmtheit erlangt hat. So. Und jetzt ihn dann zu sehen, plötzlich, der halt irgendwie nicht bereit ist aufzugeben, obwohl er halt ja auch nicht wirklich, sag ich mal, das stärkste Glied in der Kette ist. Und dann halt zu sehen, dass der Drache plötzlich wieder da ist, da habe ich gemerkt, okay, jetzt verstehe ich so langsam den Bogen von ihm, die Dimension und jetzt, dass er dann halt zurück nach Harrenhal fliegt. Entschuldigung, da habe ich noch eine Position vergessen, wo Aemond schon die ganze Zeit irgendwie ausharrt und so ein bisschen die Daemon-Transformation irgendwie über sich ergehen lässt, um dann halt auch mit Alice Rivers zusammen ein neues Inzucht-Level zu erreichen oder Cringe-Level von mir aus. Das fand ich dann eine coole Auseinandersetzung.
Neues Inzucht-Level.
Ja, aber ist doch so.
Ja, doch, stimmt schon. Ja, gut. Ist das jetzt ein neues Inzucht-Level?
Nee, das ist kein neues Level, aber es war schon sehr lustig, wie er auf sie reagiert. Was, du bist nicht meine Mutter? Wenn sie auf ihm drauf liegt.
Also, einfach enttäuschend.
Ja, sehr enttäuschend, dass er nicht Sex mit seiner Mutter haben kann. Also, versteht jeder.
5 von 5. Would not come back.
Ja, also wo legt man da jetzt los? Ich muss sagen, ich würde von diesem Eingangsstatement vielleicht, weil du das ja jetzt schon erwähnt hast, also die Daenerys Transformation. Also da muss ich vielleicht schon mal direkt einhaken, oder haben wir irgendeinen besonderen Ablauf? Wahrscheinlich nicht. Ist eigentlich egal, mit welcher Figur wir starten.
Naja, ich hätte jetzt halt mit Aegon gestartet.
Also der ist mit Aegon gestartet. Ja, geht auch. Also weil ich muss sagen, also Aegon ist für mich absolutes Highlight. Also, ich glaube, ich wahrscheinlich so 2 Highlights staffeltechnisch. The Gullet, also die Schlacht, wie heißt das auf Deutsch? Die Kehle oder was?
Gurgel.
Das war auf jeden Fall, fand ich ein Highlight, einfach weil wirklich, also Folge 2 war das ja, glaube ich. Einfach wirklich geile Folge, auch wirklich so viel Dynamik und es ging so viel ab und es war wirklich die. Man wusste gar nicht, wo man hingucken soll und so. Also absolut geil. Das haben wir aber letztes Mal schon besprochen. Und Aegon, was sie mit dem gemacht haben, ist für mich wirklich absolut das Highlight. Einfach auf der einen Seite geil geschrieben. Also ich finde, Ne, also es ist ja immer ein Zusammenspiel, sag ich mal, aus den Dialogen, die jetzt, sag ich mal, Ryan Condal dann schreibt für so eine Figur und dann halt natürlich dem, was dann halt ein Schauspieler wie halt Tom Glynn Carney heißt er, glaube ich, ne, daraus macht. Und dieses Zusammenspiel fand ich bei Aegon absolut Hammer. Also es ist einfach auch im Vergleich zum Buch so, wo das ist ja eigentlich genau das, was du von so einer Serie erwartest, dass du eine Figur hast, die du schon kennst und so, aber dann wirklich dieses Potenzial davon, wie die Figur agiert, wie sie die Mimik, wie sie Sachen ausspricht, wie sie einfach, wie sie dann lebendig wird, sag ich mal. Wenn da noch so viel Potenzial ausgeschöpft wird von so einer Serie, dann ist das doch eigentlich Best-Case-Szenario. Also das willst du doch eigentlich, ne? Und ich fand einfach, wie der den gespielt hat, den Aegon, sag ich mal, jetzt auch einfach mal fernab davon, ob jetzt vielleicht die eine Szene da im Wald genau so Sinn ergeben hat oder nicht, ja?
Ja, den Drachen?
Ja, ja. Wie er dann da kommt und so. Das ist natürlich auch immer sehr dramatic und natürlich genau in dem Moment. Und man kennt das alles, ja? Das sind halt auch irgendwo
Jokes. Man hört ihn halt auch schon echt ein paar Minuten vorher.
Ja, natürlich, das ist jetzt auch nicht Klischee unbehaftet, ja? Aber einfach, wie das dann ausgespielt wird und diese einfach diese Aura, ja, mit der Glynn Carney das dann auch spielt. Hammer. Also fand ich einfach geil. Aegon wirklich einfach eine coole Figur jetzt geworden, auch durch dieses Zusammenspiel.
Ja, ich hoffe, er wird ja jetzt ein cooler Antagonist. Oder zumindest, was Antagonist kannst du ja gar nicht sagen. Auf jeden Fall halt ein starker Charakter, starker Gegenspieler. So, also eine geile Position im Kampf, so, wo man halt eben nicht weiß, ist man für den, ist man gegen den. Das finde ich immer am stärksten.
Ja, ich meine, das ist doch das Geile. Du willst doch jemanden haben, wo der einfach Bösewicht natürlich irgendwo ist, aber in diesem Bösewicht sein so cool ist. Weißt du, so wie so ein Jafar bei Aladdin oder so. Weißt du? Gibt es noch einen cooleren Bösewicht? Nee. Oder? Gibt's nicht. Jafar eigentlich nur.
Denkt man sofort dran, wenn man an coole Bösewichte denkt, das erste.
Ja, Jafar, natürlich.
Jafar bei Aladdin, ja, sag noch mal einen.
Ich würde den Joker vielleicht bei Dark Knight nehmen.
Na ja, gut, okay. Geht vielleicht auch noch, klar.
Ja, die Frage wäre dann ja an dieser Stelle, okay.
Hans Lander bei Inglourious Basterds?
Nein.
Okay.
Haben wir überhaupt noch Antagonisten dieser Serie? Da würde ich Protagonisten dieser Serie, nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber was mich bei seiner Storyline interessieren würde, als jemand, der die Bücher kennt, Tim, das mit dem Drachen, dass der tot war und jetzt wiederkommt oder tot geglaubt war und jetzt wiederkommt, das ist auch schon so in den Büchern, das haben die jetzt nicht für die Serie zusammenfabriziert.
Das findet natürlich jetzt nicht genau so statt, wie es da jetzt ist, mit diesem, ne, da ist dann die Armee und die stehen dann da.
Nee,
und
darum geht es gar nicht, nur um die Tatsache, dass der...
Nö, aber das ist genau, der stürzt ab, der ist dann irgendwo da verschollen, niemand weiß, wo der ist und natürlich alle glauben, okay, der hat richtig aufs Maul bekommen, der wird wahrscheinlich tot sein und auf einmal ist er wieder da, genau. Und dann ist es auch so, ne, dass er so total missgestaltet, sag ich mal, ist oder so diese krassen Verletzungen, die er hat, er kann nicht mehr richtig fliegen, nicht lange fliegen zumindest. Das ist auch genau im Buch so, ja. Und hier ist er jetzt ja fast schon so ein bisschen zombie-esk.
Ja, Leatherface ist er jetzt hier.
Beide halt, ne?
Ja, genau.
Was natürlich auch wieder geil ist, dass die beiden irgendwie so verbunden sind und so, ja, cool. Also
das auch, muss ich auch sagen, diese Spiegelung von Drache und Reiter fand ich tatsächlich bei Aegon ziemlich cool.
Ja, und auch die Verbindung von...
Ist zwar ein bisschen kitschig, aber ja.
Ist ja auch sowas, ne, was diese Serie eigentlich spielen will, ne? Also diese Verbindung von Personen zu ihren Drachen. Und das fand ich auch bei Aegon eigentlich am glaubhaftesten, am coolsten.
Ja, das Ding ist halt einfach nur so, wie die Serie es inszeniert, weil du es gerade gesagt hast, in Büchern ist der Drache verschollen, man weiß nicht, wo er ist und dann taucht er wieder auf. Da denke ich mir, okay, klar, kann man sich vorstellen, aber die Serie hat uns ja schon, eben auch mit der Szene, wo er dann bei der vermeintlichen Drachenleiche nochmal ist, hat uns ja schon gezeigt, okay, dieser Drache muss tot sein. Der liegt da rum seit vermutlich Wochen, also es muss ja ein bisschen Zeit vergangen sein. Aegon ist ja auch quasi geheilt oder seine Verbrennungen sind ja mittlerweile so einigermaßen abgeheilt. Er kann sich wieder bewegen, ist nicht komplett unter Schmerzen und unter Schmerzmitteln und sieht da halt diesen Drachen, von dem wir gesehen haben, wie er explodiert beim Aufprall, von Fliegen im Schlamm liegend, wo sich halt nichts rührt. Und dann ist es natürlich für jemanden, der das Ganze sieht, seltsam, wenn dieser Drache zombie-mäßig, ohne jetzt wirklich ein Zombie zu sein, dann auf einmal wiederkommt und wirkt. Das ist
aber nicht der erste Drache, der auf diese Art und Weise zurückkommt.
Ja, und vor allem hat man wirklich jetzt gedacht, dass so wie der da gezeigt wird, auch wie er da schon, sag ich mal, tot liegt und so, und diese ganze Plotline, dass sie da hingehen und so und den nochmal an, also geht man dann wirklich nicht davon, also geht man dann wirklich davon aus, ja, der ist auf jeden Fall tot und der wird nie wiederkommen? Also ist das nicht schon sowas, wo man sich auch so denkt, naja, hätten sie das so gemacht?
Da kann ich Alvin schon verstehen. Also ich hatte auch gedacht, so, sie gehen nochmal hin, um auch wirklich zu zeigen, dass der tot ist.
Ja, beziehungsweise entweder für mich in der Stelle dachte ich, entweder er wacht jetzt auf oder es ist halt eben dafür da, um Aegon nochmal ein Stück zu brechen, beziehungsweise nochmal auch ihm zu zeigen, von wegen, dass dieser
Drachen
das
bedeutet
hat.
Dass er da schon aufwacht, okay, das hab ich auch gedacht tatsächlich, ja.
Also so hatte ich es gedacht und so wirkt es ein bisschen seltsam. Ich sag mal, es macht in der Game of Thrones Lore so weit, wie wir es bisher wissen, weil diese Drachen hier nie wirklich groß, zumindest in Serien, erklärt wurden. Und es in der Game of Thrones Serie einfach nicht so viele Drachen gab, mit denen interagiert werden konnte auf verschiedene Art und Weisen. Es macht schon Sinn, wenn man sich's überlegt, weil ja auch diese Dracheneier, die Geburt der Drachen, sehr nah an den Targaryens hängt. Zumindest so habe ich das ja verstanden, dass diese Dracheneier erst so wirklich schlüpfen, wenn der richtige Targaryen dazu gefunden wird, der dann diesen Prozess initiiert. So, die können ja uralt sein, quasi tot sein und trotzdem kann da Leben entstehen, können die wiedererweckt werden, diese Dracheneier. Das wurde uns gezeigt. Also sehe ich schon irgendwo diese Begründung, okay, das kann auch bei Drachen passieren. Auch Drachen
kann
können theoretisch...
Selbst bei Menschen passieren. Ich meine, Menschen liegen auch im Koma. Keine Ahnung, du kannst auch eine Wunde haben, die sich infiziert hat und die, keine Ahnung, wo die dann schon anfängt zu stinken und wo die Fliegen kommen und sonst irgendwas und trotzdem nicht sterben. Also ich sag mal, das ist jetzt ja... Aber ich checke, was du meinst, weil, und dann würde ich aber fast sagen, ist diese vorherige Szene, wo sie nochmal hingehen zu ihm, das ist eigentlich die weirde Szene.
Ja, wobei
ich
finde...
Und jetzt nicht unbedingt, dass er wieder zurückkommt.
Ich finde, das könnte tatsächlich die Szene sein, die halt eben erklärt, wie dieser letzte Lebensfunken oder dieser neue Lebensfunken in den Drachen überhaupt reingekommen ist. Dass er einmal dahin gepilgert sein musste, einmal bei seinem Drachen sein musste und das so ein bisschen der Katalysator war, ihn aus seinem Schlaf zu holen.
Stimmt, dass der Drache denkt, okay, mein Herr ist noch nicht tot.
Ja.
So, also darf ich auch noch nicht sterben. So. Das könnte eine Überlegung sein.
Deswegen, also ich kann mir das schon zurechtbiegen. So, es kam ein bisschen seltsam rüber, aber ich glaube, das liegt halt daran, dass wir diese Drachen einfach nicht verstehen. Wie funktionieren die Drachen bei Game of Thrones so wirklich genau? So, sind das normale Kreaturen? Sind das so magische Kreaturen? Ist das irgend so ein Mittelding dazwischen?
Naja, also wenn diese Staffel, diese dritte Staffel House of the Dragons für mich eins gezeigt hat, dann die Abneigung der Westerosi in Game of Thrones gegen eben Drachen. Also beziehungsweise, warum man halt irgendwann gesagt hat, wir hören jetzt auf, diese Drachen als Waffe im Krieg zu benutzen, weil wir sehen ja jetzt hier mehrere Positionen. In der ersten Schlacht haben wir eine Reiterin, die ihren Drachen nicht kontrollieren kann, beziehungsweise einen Drachen, der sich nicht so leicht kontrollieren lässt, den wir ja auch schon dann nochmal in der Staffel wieder treffen mit einer sehr, ich fand die Szene geil, diesen Drachenkampf. Ich muss sagen, ich habe da echt mitgefiebert.
Wirklich?
Ja, ich fand das.
Es hat mir das Herz zerrissen, aber jeder Drachenkampf, jeder Einsatz der Drachen hat mir das Herz zerrissen, weil ich dachte, das habt ihr armen Biester nicht verdient, umringt von diesen Arschlöchern zu sein.
Also ja, also wie gesagt, für mich war es immer, ich war immer auf Seite der Drachen.
Können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja. Auf jeden Fall, aber egal. Wir haben halt einen Drachen schon direkt in der ersten Schlacht so, der halt für wirklich völliges Chaos und Verluste auf beiden Seiten sorgt und am Ende sehen wir halt ja nochmal einen, naja, wie soll man sagen, Drachen im Einsatz, der halt den falschen Reiter hat. Und dafür auch für Chaos auf beiden Seiten sorgt. Ja, also kann ich jetzt irgendwo anhand dieser Staffel deutlich besser oder mehr nachvollziehen, warum man irgendwann gesagt hat, nein, hört mal auf, diese Dinger hier irgendwie zu benutzen. Das ist, als würdest du mit Atombomben irgendwie um dich schmeißen und hoffen, dass nur die richtigen übrig bleiben. Aber das ist halt meistens nicht der Fall. Und
aber das ist ja auch, sag ich mal, natürlich diese Makroebene, ne? Und aber auf dieser Mikroebene von Beziehungen, sag ich mal, da ist ja eine Stärke dieser Serie, finde ich ja wirklich, dass du diese Drachen hast und ich meine, du hast vielleicht der Hobbit, wo, sag ich mal, auch so ein Drache wirklich eine richtige Personality hat, weil er auch sprechen kann und so und
Dragonheart weint sich gerade in den Schlaf.
Achso, das kenne ich nicht, aber gibt es da auch einen Film oder was?
Dragonheart?
Ach nee, warte mal, ist das der mit
Dennis Quaid?
Ja, okay, doch, den kenne ich. Ja, geil, dieser alte.
Ja.
Oh ja, stimmt, richtig. Den fand ich früher richtig geil.
Ja, ich fand ihn auch geil.
Ja, okay,
das habe ich als Kind geheult.
Boah, den will ich eigentlich mal wieder gucken.
Ende jahrelang
ja,
nicht angucken.
Geil, ey, cool, dass du mich daran erinnerst. Ja, stimmt, den habe ich auf Videokassette damals gehabt. okay, also der auch noch ausgenommen. Aber es gibt zumindest nicht so häufig. Drachen sind ja oftmals, sag ich mal, relativ unpersönliche Monster oder einfach, ne, irgendwie schlimm, müssen besiegt werden, was auch immer. Und hier hast du ja, sag ich mal, das hat ja diese Serie toll geschafft, die reden nicht, die Drachen, aber sie haben trotzdem Personality, sie sehen an, wie alle haben einen eigenen Look und so weiter und die haben halt auch wirklich eine emotionale Handlung, die mit ihren Reitern verknüpft ist, ne, und so. Und das, oder teilweise auch so wie Schiebswieler, wo du einen Drachen hast, den eigentlich niemand richtig einschätzen kann, der irgendwie, ja, er hat eine Beziehung irgendwie zu Rhaenyra, aber auch nicht so eine, okay, ich diene dir immer, ich gehorche dir immer. Also ich finde diese Komplexität von dieser Beziehung der Drachen zu den Menschen ist eigentlich sehr cool, ist eine Stärke der Serie. Und das ist, sag ich mal, auch das, warum ich die Szene, meinte ich ja so, sag ich mal, Handlung mag jetzt das eine sein, ne? Wie gesagt, macht das jetzt da Sinn in der Situation, dass der Drache rauskommt. Aber wenn es dazu führt, dass du diese Beziehung irgendwie weitertreibst, dass man mehr Informationen hat über, wie sich Aegon und sein Drache zueinander verhalten oder auch, dass diese Charakterentwicklung von Aegon vorangetrieben wird. Und das ist halt auch eine coole Sache, die du im Buch nicht hattest. Also Aegon, klar, der kommt irgendwann zurück. Aber hier ist es ja auch noch mit so einer persönlichen Weiterentwicklung verbunden, die ich finde sehr cool dargestellt ist. Und das ist ja leider nicht bei allen Figuren der Fall. Also Aegon, finde ich, diese Charakterentwicklung ist eigentlich mit die beste, würde ich sagen, von allen Figuren jetzt in der Serie, gerade jetzt in der Staffel.
Ja, dann können wir ja direkt zu der nicht so guten Charakterentwicklung vielleicht zu sprechen, auf die nicht so gute Charakterentwicklung.
Zu welcher?
Naja, zu die du als erstes, ja, okay, dann angreifen wolltest. Ja? Und dann
es gibt nämlich einige nicht so gute, würde ich denken.
Ja, und dann sind wir bei Rhaenyra, wo ich sagen muss, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber wobei ich fand, ihr wart jetzt schon relativ hart. Also habe ich schon öfter gelesen jetzt sozusagen dieser Vergleich mit Daenerys. Aber da würde ich jetzt nicht mitgehen. Das ist, also so schlimm fand ich es nicht.
Also ich sag mal so, ich mein's auch eher dahingehend, dass sie jetzt von einer Herrscherin, die ja eigentlich gut sein wollte oder eine gute Herrscherin sein wollte, jetzt doch eher den tyrannischen Weg einschlägt, so ähnlich wie bei Daenerys. Ich finde aber, es ist bei weitem nicht so plump und so aus dem Nichts heraufbeschworen, wie es bei Game of Thrones war. Also ich glaube, ich habe sogar in der zweiten oder dritten Folge irgendwann zu meiner Frau gesagt beim Gucken, also wenn sie jetzt die Daenerys-Transformation macht, ich kann es halt verstehen, weil hier wird mir genug gezeigt und genug Futter gegeben und ihr halt auch genug Scheiße ins Gesicht geworfen, um das irgendwie zu erklären, warum sie irgendwann diesen Pfad einfach einschlägt.
Genau, und das finde ich auch. Und deswegen muss ich sagen, finde ich dann trotzdem manche Szenen innerhalb dieser dritten Staffel völlig unnötig. Beziehungsweise heben das Ganze auf irgendwie auf eine Ebene, die meiner Ansicht nach nicht notwendig ist. Es gibt zum Beispiel eine kurze Episode, wo sie sich, glaube ich, ja, darüber beschwert, dass sie ihre Tage hat oder beziehungsweise halt irgendwie feststellt, dass sie ihre Tage hat und irgendwas wieder schwierig drumherum im Umfeld ist und so weiter. Und ich finde sowas, weiß ich nicht, ich registriere sowas und ich denke mir so, ja, okay, sie versuchen halt irgendwie eine Alltäglichkeit aufzugreifen, irgendwie ein Verständnis aufzubauen oder was weiß ich, aber für mich ist das halt nicht notwendig. Ich verstehe nicht, warum der Fokus auf sowas gelenkt wird in dem Moment.
Ja, ich verstehe es total, weil
ich auch.
Sie ist eine Frau an der Macht, die nicht legitimiert ist, die niemand da haben will, weil sie, und das nur aus der Tatsache, weil sie eine Frau ist. So, und die Tage zu kriegen ist nun mal etwas, was Frauen bekommen. Sie muss aber zu jeder Zeit, und da war es ja auch wichtig, weil sie muss ja, glaube ich, irgendeine Anhörung machen oder sich das Volk treffen oder sowas, auf jeden Fall wichtige Entscheidungen treffen, sich konzentrieren. Und sie konnte da nicht absagen. Vor allem nicht aus so einem rein weiblichen Grund, in Anführungsstrichen. Konnte sie das nicht absagen, sondern musste dadurch, musste sich quälen und sie durfte es nicht öffentlich machen, dass es ihr gerade nicht gut geht, weil das sofort wieder ein Zeichen der Schwäche ist, was einfach nur zeigen soll, also sie hat da schon nochmal ein paar mehr Hürden zu nehmen, die jetzt ein männlicher König da in dem Sinne halt nicht hätte oder dem man das auch nicht sofort als Schwäche auslegen würde, was bei ihr halt einfach ist.
Und ich weiß nicht, ich finde, wenn man schon in der ersten Folge mitbekommt, dass ihr Sohn stirbt, brauche ich für diese Frau nicht noch weitere Schwächen oder Hürden. Das ist das, was ich meine. Ich verstehe den Punkt dahinter auch. Also mir ist ersichtlich, was das jetzt soll und warum, oder beziehungsweise, dass es vermitteln soll, wie schwierig es für diese Frau ist, das Land oder das Reich zu regieren oder überhaupt auf dem Thron zu sitzen. Ich halte es nur nicht für notwendig.
Ja, aber es ist auch ein Weg, einfach mal so ein, sag ich mal, ein weibliches Problem abzubilden, was einfach alltäglich nun mal ist oder allmonatlich.
Ja, ja, also aber wir sehen auch, Entschuldigung, aber dann sage ich, okay, aber wir sehen jetzt halt auch nicht wirklich alle zwei Folgen irgendjemanden lang auf dem Klo sitzen oder sonst irgendwas. Also,
ja, aber das Ding ist, das würde halt einem männlichen Herrscher, weil er Durchfall hat, nicht sofort als Schwäche aussehen.
Auf dem Klo sitzen ist ja auch kein spezifisches weibliches Problem.
Ich sehe und auch die Bewandtnis des Ganzen. Ich verstehe das. Ich sage nur, es ist nicht notwendig. Man könnte dafür andere Dinge zeigen, weil ich habe schon anhand der bisherigen zwei Staffeln und jetzt anhand des Anfangs der dritten Staffel schon verstanden, dass diese Frau unter enormem Druck, Trauer und was weiß ich steht. Also, dass die Frau irgendwie kurz vorm Durchticken ist, dafür brauche ich nicht noch ihre Tage. Das ist das,
ja,
was
ich sage. Nee. Ich finde, also da interpretieren wir die Sache anders. Ich finde, dass sie grundsätzlich einfach nur die Tatsache, dass sie ihre Tage hat, ist für mich kein Grund, dass sie, oder kein Grund, der sie weiter an den Rand treibt, sondern ich finde, die Tatsache, dass sie das nicht haben darf, das ist der Grund, der sie weiter in den Wahnsinn treibt. Also sie darf ihre Tage ja theoretisch nicht haben, weil sobald sie das öffentlich sagt, sobald sie das als Grund nennt, warum sie an dem Tag nicht fit ist oder ihren Sachen, ihren Pflichten nicht nachgehen kann, wird ihr das sofort als Schwäche einer Frau ausgelegt. Punkt aus. Das heißt, sie darf diese Tage nicht haben. Sie darf keine normale Frau sein in dem Moment. Sie ist eine Herrscherin. Und sie darf diese Schwäche einfach nicht zeigen. Und das ist halt ein sehr weibliches Problem. Ein Problem, was ein männlicher Herrscher in dem Fall nicht hätte. Der könnte einen Arm verlieren und da würde jeder sagen, ja, okay, gut, du hast einen Arm verloren. Der könnte sich die Seele aus dem Leib scheißen, würde jeder sagen, ja, okay, er scheißt sich die Seele aus dem Leib. Er könnte einen Kater haben, würden die sagen, naja, er hat halt einen Kater. Aber sie als Frau, sie hat ihre Tage. Nee, kein Herrschermaterial nimmt sie weg vom Thron, so ungefähr. Und das sollte das, glaube ich, einfach zeigen. Also es ist nicht
dann Tatsache, mich natürlich auch eine Analogie einfach zur. Ich meine, es ist ja heutzutage immer noch so.
Ja, genau.
Dass du, sage ich mal, einfach, dass du als Frau keinerlei.
Du wirst nach anderen Maßstäben bemessen.
Nee, du wirst nach denselben Maßstäben bemessen, aber das ist ja eben der Fehler. Weil eben die Männer haben eben dieses Problem nicht. Und es gibt auch kein Verständnis, was du in der Gesellschaft eben dann dafür hast, dass du beispielsweise deine Tage hast, dass du eben. Dass es dir einfach schlecht geht und so. Ich meine, frag doch mal, wie viele Leute Verständnis dafür hätten, wenn du dich krank meldest oder so, weil du deine Tage hast. Da gäbe es so viele Männer, die sagen würden, hey, Alter, soll ich mal nicht so anstellen?
Ja.
Und das ist halt dieses Ding.
Ich möchte euch nicht widersprechen. Ich will euch gar nicht widersprechen. Ich halte es nur nicht für notwendig. Ich halte das für eine, sag ich mal, Szene, auf die man getrost verzichten kann oder auf einen Abschnitt, den man getrost verzichten kann, um vielleicht ein bisschen was anderes zu zeigen. Das ist das, was ich meine.
Also da würde ich auf so viel mehr lieber verzichten als auf diese Szene, weil sie meiner Meinung nach wirklich, gerade in so einem Fantasy-Kontext, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, so neu ist, wann haben wir das jemals gesehen? Dass, sag ich mal, irgendeine Königin oder keine Ahnung, ob das jetzt, keine Ahnung, zeig doch mal Galadriel, wie sie ihre Tage hat. Weißt du, also dass sowas ist undenkbar.
Haben Elben Tage?
Weiß ich jetzt nicht, aber ich meine nur,
dass. Haben die denselben Biorhythmus-Zyklus wie Menschen?
Das ist einfach, sag ich mal, was Neues, was diese Serie da so, die sich um weibliche Macht dreht auch irgendwo und wie man sie erlangt, wie man sie wieder verliert, wie sie einfach nicht zugelassen wird und so weiter. Und das spielt da, finde ich, voll in dieses Narrativ rein, in dieses Konzept rein. Deswegen finde ich das, sage ich mal, ja, eben konzeptionell finde ich das super, super geil, dass sie das da einbauen. Und da gibt es ganz viele andere Szenen, die man da hätte weglassen können.
Das will ich auch nicht abstreiten. Also, wie gesagt, wir reden ja jetzt nur über sie.
Ja.
Ja, das war etwas, was ich nicht gebraucht habe. Also, das fand ich irgendwie. Weiß ich nicht.
Ja, lass doch mal lieber die Szene weg, wo sie Helena zwangsernähren lässt.
Also. Ja, auch da. Ja, gut, das war jetzt meiner Ansicht nach nochmal, um zu verdeutlichen, wie sehr sie gekippt ist.
Ja, aber das sind so exakt diese Szenen, die so aus dem Nichts kommen. Weil da denkst du dir halt so, okay, du zeigst Rhaenyra vorher die ganze Zeit, was ich wiederum gut finde. In so einer, okay, sie ist eben noch nicht Daenerys, sie redet noch mit den Leuten, sie versucht noch irgendwie, ne, auch mit Alicent und so weiter ja ins Gespräch zu gehen, sie wird verraten von vielen Leuten und das baut sich alles so auf, das Fass wird immer voller, das finde ich ja, ist ja erstmal gut. Aber dann kommt eben so eine Szene, wo du dir so denkst, ey, nein, einfach vor dem, was wir jetzt bislang gesehen haben, ist das
zu harsch?
Ja, einfach ungerechtfertigt. Es macht meiner Meinung nach, so wie wir diesen Charakter jetzt erlebt haben, keinen Sinn, dass sie diesen Weg geht, vor allem nicht. Weißt du, es könnte ihr doch scheißegal sein. So, jetzt muss sie wirklich jetzt dieses Mittel ergreifen und das ist, finde ich, das Daenerys-mäßige, was es ja so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, wie man bei Daenerys auch hat, weißt du, die Wahl der Mittel. So, und dass da dann irgendwann so ein Bruch ist zu dem, was wir über diesen Charakter gelernt haben. Das, sowas zum Beispiel, ne? Das,
naja, aber sie wird aber auch konsequent von Dämon bearbeitet, ne? Stärke zeigen, Stärke zeigen, Stärke zeigen. Du musst dir ne, das alte Valyria hochleben lassen.
Ja, wie gesagt, ich habe ja, deswegen meine ich ja auch, für mich ist es nicht Daenerys, weil viel wird deutlich besser erklärt, finde ich. Es wird sich auch mehr Zeit gelassen für diese Entwicklung.
Mir geht es jetzt auch nicht um den direkten Vergleich. Mir geht es nur darum, dass wir jetzt nach Daenerys, nicht chronologisch, aber halt für uns chronologisch, nach Daenerys quasi schon wieder eine Frau an der Führungsspitze haben, die schon wieder in den Wahnsinn getrieben wird und schon wieder irgendwie, naja, in eine Richtung kippt, die halt schon bedenklich ist.
Und weißt du, was mich am allermeisten gestört hat, ist wirklich die allerletzte Folge. Weil da, finde ich, ist es wirklich die Eskalationsstufe, dass sie dann wirklich da in die, dass sie den High Septon dann umbringt.
Also
und umbringen lässt. Plus sich dann wirklich da noch hinstellt auf diese Balustrade und was von Prince That Was Promised erzählt. Das ist wirklich der Moment, wo ich so denke, nee, Leute, komm, ciao.
Ja, einfach. Und schon vorher, wenn sie da mit ihrer komischen Rüstung aus dem Raum da rausmarschiert oder beziehungsweise aus dem Schloss rausmarschiert, wo ich mir gedacht habe, man kann auch, ich verstehe, warum sie irgendwie sich vielleicht mit einem Kettenhemd irgendwie schützen möchte, so, aber naja, wie viel mehr Schneewittchen soll es noch sein, so? Und das war too much. Also das gesamte Auftreten war schon so von dieser Rüstung her und so weiter, das war schon viel too much. Schaut her, sie ist jetzt böse. Wir haben Lord Vader, der jetzt hier die Szene betritt, so. Also fand ich übertrieben.
Ja. Ja, ja.
Also ich fand die Aktion von ihr. Das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, das kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, was genau ist jetzt dein Plan? Weil eigentlich hat sie ja davor geredet, sie geht da jetzt hin und sie zwingt sie jetzt, dass sie salben. Und dann geht sie da hin, hat einen kurzen Wortwechsel und ersticht den Typen.
Ja.
Und deswegen, ich habe die ganze Aktion nicht so wirklich verstanden. Also die fand ich, anders als jetzt dieses Zwangsernähren, da dachte ich, okay, da gab es genug Szenen vorher, die mir das, wo darauf hingespielt wurde, dass sie, obwohl das ihre Schwester ist, sie doch nicht so ganz grün ist und eigentlich von ihr auch nur hören will, dass wenigstens sie als Seherin sie legitimiert oder ihr irgendwas an die Hand gibt. Aber selbst das kriegt sie nicht von ihr und dass ihr dann irgendwann die Hutschnur platzt, okay, kann ich verstehen, aber das mit der Septe, das fand ich halt auch seltsam. Danach hat sie dann ihre Faschoansprache ans Volk und ja, ob ich das jetzt übertrieben fand, weiß ich nicht. Also ich sehe schon wie eine Figur wie sie, die alles versucht richtig zu machen und egal was sie macht, egal wie sie es macht, egal vor wem sie es macht, immer macht sie es falsch. So, sie kriegt immer gespiegelt, sowohl von ihren eigenen Leuten wie auch von nicht ihren eigenen Leuten, sie macht es falsch. So, und dass sie dann irgendwann einfach fuck it sagt, so, und dann sagt er, okay, dann gehe ich jetzt den Weg, den sowieso mir alle vorwerfen, sondern schüre ich jetzt das Drachenfeuer und setze es halt dann quasi auch ein und muss dann halt eben die Starke sein und beziehe mich auf Valyria und was nicht alles. Das kann ich alles schon eher nachvollziehen in ihrem Character-Art. Macht sie es sympathischer? Nee.
Ja, ich find's halt ein bisschen schade, weil ich mochte die Figur eigentlich so und auch wenn sie nicht immer richtig entschieden hat und sie hat ja schon vorher nicht richtig entschieden, also gerade in der Wahl ihrer Liebhaber war sie ja leider, naja, nicht gerade wirklich glücklich und hat da halt auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen, die zu einer Menge Verwicklungen und Komplikationen geführt haben. Aber mir ging das jetzt trotz, weißt du, also ich finde es ein bisschen, die Verhältnismäßigkeit, das ist eigentlich, was mich daran stört. So, wir kriegen solche Kleinigkeiten und kriegen dann aber plötzlich auf einmal dieses Voll-in-your-face-Gefühl. Also jetzt ist sie plötzlich richtig, richtig böse. Und dann kann ich verstehen, warum du sagst, ob das diese Ernährungsszene oder Zwangsernährungsszene irgendwie dann auch irgendwie störend oder falsch wirkt, so, weil es halt schon eine Menge Bösartigkeit auf einmal ist. Kann man das so sagen?
Ja, Verhältnismäßigkeit trifft es eben ganz gut, genau. Und das, ja, das meine ich ja schon. Das ist eben dieser Vergleich, den man zu Daenerys auch zieht, weil Verhältnismäßigkeit da dasselbe Problem war, aber halt natürlich in einem viel kleineren Ausmaß. So, und dann eben, wie gesagt, für mich einfach wirklich der Gipfel am Ende, generell, letzte Folge, können wir nochmal drüber reden, war leider für mich nicht so geil. Also die letzte Folge war auf diversen Hinsichten, muss ich wirklich sagen, für mich kein gutes Staffelfinale. Unter anderem halt deshalb, weil wirklich diese Entscheidung auch diese Prophezeiung öffentlich vor der Kirche da rauszuposaunen an das Volk, das ist, sag ich mal, so ein Eingriff in den Kanon, wo ich mir so denke, ja, Ryan Condal, der sagt dann dazu, ja, die Leute hätten das ja eh nicht verstanden und deswegen hat sich's auch keiner gemerkt und so, weil die faselt da irgendwas. von bla, von dem die eh keinen Plan haben. Okay, so kannst du es natürlich dann irgendwie auch erklären, warum sich daran keiner erinnert und das auch in keiner Aufzeichnung steht und niemals irgendwo. Aber ich denke mir dann immer bei solchen Entscheidungen, die so tiefgreifend sind, okay, warum hast du dich denn dafür entschieden? Und wenn der Grund dafür nicht ersichtlich ist oder zumindest in dieser Intensität nicht ersichtlich ist, dann habe ich ein Problem damit. Und ja, ich sehe nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form diesem Charakter Rhaenyra irgendwas gegeben hat. Außer, dass man sagt, ja, sie versucht sich an das Letzte zu klammern, was nach ihrer Meinung nach eine Rechtfertigung für ihren Thronanspruch ist, nämlich die Prophezeiung, die ihr Vater gesagt hat. Aber dass ihr Vater natürlich gesagt hat, ey, das ist das Riesengeheimnis, das darfst du auf keinen Fall ausplaudern und sie da auf dem Balkon steht, naja, das wird dann wieder weggelassen. Also, ja, nee, das
fand ich wirklich nicht geil. Anhand der Aussagen, die sie da tätigt, gerade zu der Prophezeiung, dass sich die Leute dann eher da, also gerade jetzt, ich meine, das ist ja Pöbel, so gesehen, nur mal in Anführungszeichen von mir aus. Das ist das einfache Volk, was da steht. Meinst du, die raffen das? Was die da erzählen?
Naja, also eigentlich würde ja viel dafür sprechen. Ich meine, ist es nicht gerade das einfache Volk, was für solche Sachen total empfänglich ist?
Ja, gut, aber es kommt da auch drauf an, wie das einfache Volk da jetzt gerade auch gestrickt ist. Weil wenn sie sowieso eher ihr gegenüber anti eingestellt sind, dann hört ihr ja auch keiner zu. Beziehungsweise, warum sollte dann überhaupt jemand ihr glauben? Also was unterscheidet sie dann von irgendeinem von denen, der sich auf eine Kiste stellt und sagt, die Welt geht morgen unter?
Wenn sie ihr nicht glauben oder nicht zuhören wollen, dann würden sie da ja nicht stehen.
Naja, versuch mal da wegzugehen. So. Also ich hätte jetzt auch Angst, dann direkt ein Schwert im Rücken zu haben nach der Nummer und der Aktion. Wenn sie da aus der Kirche raustritt und sagt, ach ja, übrigens, der Septon ist leider verstorben, aber mit seinem letzten Atemzug hat er mich legitimiert oder sowas in die Richtung, sagt sie da ja. So, also wo wahrscheinlich den meisten klar sein wird, nee. So, also nee. Der wird nicht von der Treppe gefallen sein wahrscheinlich.
Ich weiß nicht. Es ist, sage ich mal, ich glaube, sie würde das ja auch machen, weil sie natürlich davon ausgeht, dass das Volk ein offenes Ohr dafür hat. Deswegen macht sie es, steht sie da überhaupt und erzählt das. Klar kann das vielleicht bei manchen auf taube Ohren stößen, manche glauben ihr nicht, wie auch immer, aber dass da wirklich alle stehen und komplett aussteigen. Gerade für sowas, wo wir, glaube ich, auch aktuell wieder einfach sehen, dass das eben genauso diese irrationalen Punkte, dieses irgendwelche Leute sind für irgendwas bestimmt oder keine Ahnung, Gottes Wille ist XY. Ich meine, das sehen wir doch sogar heutzutage noch, dass das tatsächlich Sachen sind, mit denen man Politik machen kann und die auch ankommen bei Leuten so.
Ja, aber es ist halt, in dem Fall ist es ja die falsche Religion, weil das wurde ja auch in der Serie ja mehr oder in dieser Staffel, was mir auch gar nicht so bewusst war, als jemand, der die Bücher nicht kennt, wurde das ja mehrmals angedeutet, dass die Targaryens in Westeros ja eigentlich nicht so gut gesehen sind, allein schon, weil sie ja eine komplett andere Religion haben. Sie haben ja ein anderes Glaubenssystem. Die sieben Götter oder die neun Götter, wie viel sind es? Die sieben Götter, das ist ja wirklich das Westeros-Glaubenssystem, was aber die Targaryens nicht teilen, sondern einfach irgendwann so ein bisschen inkludiert haben, übernommen haben, mit reingenommen haben in ihr System mit rein, was denen aber eigentlich am Arsch vorbeigeht, woran sie gar nicht glauben, was denen vollkommen egal ist, weshalb
ja, okay,
sie da reingehen
können
und
den
Papst töten.
Das wäre ja dann trotzdem kein Grund dafür, dass sie es einfach vergessen, sich nicht dran erinnern, nicht wahrnehmen.
Nee,
dann würdest du ja, wenn du jetzt, sag ich mal, du siehst da jemanden, der sozusagen Ketzerei, die Königin, die sich da hinstellt und als komplette Ketzerin irgendwas von falschen Göttern erzählt und so weiter, das wäre natürlich trotzdem ein Riesending.
Ja, aber ich weiß halt nicht, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, wie dieser Krieg zwischen diesen beiden Häusern endet, wer am Ende überlebt und wer den Sieg davon trägt. Aber ich kann mir halt vorstellen, weil es das ja auch in der Wirklichkeit gibt, am Ende wird die Geschichte von den Siegern geschrieben. So, und dass man dann solche Sachen, selbst wenn sie aufgeschrieben wurden, selbst wenn sie überliefert wurden, einfach mal vernichtet, einfach mal so hinstellt von wegen, naja, hier gab es gar nicht, ist gar nicht passiert. Ich sag mal, das sehen wir heute ja auch. Also was vor 300, 400 Jahren passiert ist, können wir heutzutage teilweise gar nicht wirklich nachkonstruieren, weil es dazu keine Aufzeichnung gibt, weil die Aufzeichnungen vernichtet wurden oder weil die Aufzeichnungen nur von zwei Seiten kamen. So, wenn es halt um Konflikt oder sowas geht. Und wo man halt hinterfragen muss, okay, wie legitim, wie glaubwürdig ist denn diese eine Quelle, die darüber berichtet, über die anderen berichtet? Und von daher...
Naja, hier gibt es halt drei Quellen, aber ich meine, ja, das kann man... damit spielt die Serie ja auch viel, was auch cool ist. Hier in diesem Moment, bei einer öffentlichen Rallye, sage ich jetzt mal, wie man heutzutage sagen würde, dass das dann nicht den Weg in irgendeiner Form dann in eins von diesen Büchern findet. Ich glaube, dem war man sich schon relativ bewusst und man hat bewusst auch drauf geschissen, einfach nur gesagt, so, ey, wir wollen das jetzt so machen. Wir wollen hier diesen Schulterschluss natürlich wieder zu Game of Thrones machen, was natürlich auch immer so, ich weiß nicht, wo das herkommt, von irgendwelchen Producern oder wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von jemandem, der ein Drehbuch schreibt, dass der überhaupt diesen Anspruch hat, zu sagen, ja, das muss jetzt irgendwo eine Anspielung auf Game of Thrones haben.
Das finde ich auch schlimmer, dass man merkt, es ist eine Anspielung auf Game of Thrones. Das finde ich sogar schlimmer.
Ja, und das sind, glaube ich, dann die Gründe dafür, dass sowas gemacht wird. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ja, das glaube ich nämlich bei einigen Szenen auch. Aber ja, guter Punkt, denn um da mal vielleicht ein bisschen auch dann weitergehen zu gehen in den Figuren, diese Vision von Helena, die da auf der Wiese sitzt vor ihrem Haus und die zwei Kinder spielen im Sonnenuntergang. Hast du eine Idee, was das bedeuten sollte?
Naja, da haben sie ja auch wieder so ein großes Problem. Und alles, was mit Helena zu tun hat, sage ich mal, ist natürlich auch mit Fanbrille, muss man jetzt schon mal als Disclaimer sagen, schwer zu beurteilen, weil natürlich da immer diese Einschätzung ja von George R. R. Martin selber über allem schwebt so. Das war ja das, wo er gesagt hat, okay, das ist der Schmetterlingseffekt, das ist eigentlich das, was ihm am meisten stört. Deshalb hat das nichts mehr mit meiner Geschichte zu tun, weil sozusagen dieses Kind in der Buchvorlage ja schon geboren ist, Maelor. Hier ist sie ja erst noch schwanger. Und deswegen ist sozusagen viel von ihrer Motivation, warum sie sich, sage ich mal, am Ende auch in den Tod stürzt, ist hier ja gar nicht gegeben. Und jetzt haben sie hier in der Serie natürlich versucht, das aber trotzdem irgendwie aufzubauen. Diese ganze Helena-Motivation für den, naja, wie auch immer man es sehen will, also es wird ja auch so ein bisschen, man könnte es interpretieren als Weg in die Freiheit. Es gibt sozusagen keinen anderen Weg mehr als den Weg aus dem Fenster. Der wird jetzt versucht über so Visionen und über was könnte denn sein und was wird nicht sein, weil XY passiert und so, der wird darüber versucht so ein bisschen zu erreichen. Aber meiner Meinung nach auch vergeblich.
Ja, falls du es jetzt nicht richtig einordnen kannst, es gibt halt ein Kind weniger bei ihr. Ja, also kannst du dich erinnern an diese, wie hieß sie, Blut und Käse?
Mhm.
Ja, Blood and Cheese Folge, wo die Kinder umgebracht worden sind. Die ist eigentlich ein bisschen anders. ich habe mich aber auch gefragt, ne? Ich meine, ja, okay, sie hat die ganze Zeit, rennt sie da rum, wir kriegen sie ja schon mit, wie sie sich halt ständig selbst sticht irgendwie und Selbstverletzungen zufügt. Also wir wissen, ihre Psyche ist labil. Die Mutter versucht permanent irgendwie auf sie einzureden und sieht sich dann am Ende aber auch gezwungen, um ihr zu helfen oder um irgendwie zu gewährleisten, dass sie am Ende dann irgendwie aus Königsmund rauskommt, sie zu verlassen. Also sie ist vollkommen allein. Ich habe gehört, im Buch hat sie sich halt, wie gesagt, auch umgebracht. So. Also das ist schon legitim. Also es ist schon.
Ja, aber aus anderen Gründen halt.
Ja, aus anderen Gründen, genau. Und ja, und jetzt kriege ich dann nochmal so eine Vision von ihr oder ein, zwei Visionen von ihr präsentiert. Und ich denke mir halt auch jedes Mal wieder aufs Neue, ist das wirklich eine Bewandtnis, hat das irgendwie eine Bewandtnis für die eigentliche Geschichte oder soll das wieder nur dieser Schulterschluss eben mit der bisherigen Serie sein?
Ja, und vor allem, ich finde es auch fast schon ein bisschen problematisch, welches Narrativ hier irgendwie erzeugt wird. Wenn du wirklich dieses Fenster, ich meine, es sind alles Interpretationssachen, ja, da kannst du jetzt natürlich auch sagen, das habe ich jetzt nur reininterpretiert. Aber meiner Meinung nach, ich weiß ja nicht, wie das dich zum Beispiel gewirkt hat, Alvin, wenn du dann immer wieder diese Szenen siehst, wie sie eingesperrt wird, wie sie nicht mehr raus darf, wie sie irgendwie, ne, ihr immer mehr Optionen genommen werden. Und dann wird immer diese Fahrt auf das Fenster mal immer wieder zwischendurch so reingeschnitten, ne? Und auch wie sie mal hinguckt und so. Und dann siehst du nochmal den.
Ich habe früher damit gerechnet, sag ich mal. Also diese Idee, dass das Fenster irgendwann eine Option für sie wird, die hatte ich auch schon relativ früh, weil es angedeutet wird.
Genau, dieser Ausweg vor allem. Ne?
Also, ich habe sogar am Anfang, als dann die Auflösung kommt und man das Fenster sieht, aber halt eben dieser Stoff, an dem sie die ganze Zeit gestickt hat, da so raushängt, ich dachte sogar erst, die ist geflohen. Die ist einfach nur geflohen.
Genau, das Ding war quasi ein riesenlanges Seil.
Ja, beziehungsweise man sieht ja auch die Vision, wo sie halt auf ihrem Drachen sitzt und Rakaris ruft und alle verbrennt. Und ich dachte, da kommen wir jetzt hin zu dieser Szene, weil sie davor ja schon diesen Wagen gesehen hat, wo sie auch die Vision hatte in dem Hof, wo sie aber alleine stand. Und das ist dann ja auch wirklich passiert, kurz davor. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt für sie der Antrieb. Ich hole meinen Drachen und mach hier raus und dann ist sie auch in Harrenhal. Und ich dachte erst, sie ist da rausgeklettert und das sei die eigentliche News in der Szene, bis man sie dann halt da unten aufgespießt auf diesem Gitter sieht. Wo es dann schon klar war, okay, vielleicht hat sie versucht zu fliehen, aber wahrscheinlicher ist es, dass sie sich halt einfach runtergestürzt hat. Aber ich fand es schon seltsam, dass halt eben dieser Stoffbogen da so aus dem Fenster.
Naja, ich fand's eigentlich insofern ganz gut, weil sie hätten keinen zweiten Tommen-Moment erzeugen können. So. Oder finde ich, alles, was sie darüber hinaus gemacht hätten, wäre, glaube ich, zu nah noch an der Tommen-Szene irgendwie dran gewesen. Und dann hätte man auch wieder nur gedacht, ja, man versucht halt einfach das zu rekreieren, was schon mal für Aufregung gesorgt hat oder für irgendwie, keine Ahnung, Sensation oder Spektakel oder Hype oder Rummel. Und das fand ich eigentlich ganz gut, aber mir war eigentlich klar, anhand dieser vielen Karten, Fahrten auf das Fenster, spätestens bei der allerletzten Fahrt, die sie noch einmal, bevor es passiert, machen, habe ich gedacht, okay, ja, dann war es das jetzt.
Naja, und vor allem, was sagt einem das aus, ne? Also es wird sozusagen hier der Suizid als Ausweg sozusagen präsentiert.
Na, ist es ein Ausweg?
Als Ausweg aus der Gefangenschaft sozusagen, ja, die einzige Option, die sie noch hat und die sie wählt, bewusst wählt, weil sie sagt, okay, das ist besser als die Alternative, ist, mich umzubringen und vor allem auch noch mich und mein Kind. So, und da muss ich auch sagen, ja, ich meine, es wird ja nicht dargestellt als, das ist so richtig, klar, ne, sondern die Einordnung bleibt dem Zuschauer natürlich überlassen. Aber das so, so darzustellen, weiß ich nicht, hat mich auch so ein bisschen überrascht oder beziehungsweise ich, ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen leicht problematisch, vor allem, wenn du auch vorher die ganze Zeit so, wird sie ja mit dem Tod ihres Kindes auch immer wieder, es schlägt ihr Alicent ja vor, ne, hier, nimm den Moontie und so weiter. Sie sagt, nein, 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 das ist mein Kind, das ist mein Kind. Heißt jetzt sozusagen auch, ihr Kind umzubringen mit ihr zusammen, ist auch ihre Entscheidung. Ah, okay, alles klar, das ist sozusagen deine Autorität oder Autonomität, die du hier sozusagen zur Schau stellst mit diesem Suizid. Also, ja, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie für mich so, nee.
Ja, aber es zeigt ja auch schon, wie perfide diese Welt halt auch einfach ist, auch bei ihr. Also es zeigt, wie selbst Menschen, die wirklich für nichts irgendwas können, außer einfach geboren zu sein. Und das ist ja vor allem, ihr Kind betrifft das ja. Das Kind hat noch nichts getan. Es ist einfach nur das Kind der falschen Leute, was geboren wird und dann entweder Gefahr läuft, sofort getötet zu werden, wenn es ein männlicher Nachkomme ist, oder ein Leben lang in Gefangenschaft gehalten zu werden als Faustpfand, damit halt irgendwelche Leute nicht aufbegehren. Also, und ich finde, das zeigt halt einfach, wie perfid dieses ganze System ist, diese ganze Welt ist. Da, also, ich sag mal, was will man an ihrer Stelle tun? Was für Optionen hat sie denn wirklich gehabt? Sie hat ja schon aufgehört zu essen, um da einen Hebel zu haben, um da ein Druckmittel zu haben. Und selbst das wurde ihr genommen. Sie wurde dann halt eben zwangsernährt. Selbst dazu wurde sie gezwungen. Also, ich verstehe schon,
Aber das war auch schon ihre Entscheidung, nichts mehr zu essen.
Ja, und trotzdem durfte sie diese Entscheidung ja nicht durchziehen, weil sie wurde halt dazu gezwungen zu essen. So, dann kamen halt Leute und haben ihr das Essen halt reingeschaufelt, ob sie wollte oder nicht. Genauso wie das mit dem Kind, dass halt alle auf sie einreden, du darfst dieses Kind nicht bekommen. Ob das ihre Entscheidung ist oder nicht, fragt halt erstmal.
Nur ihre Mutter sagte, du darfst das Kind nicht bekommen. Rhaenyra sagt, du sollst das Kind auf jeden Fall bekommen, deswegen zwangsernähre ich dich auch, weil ich das natürlich jetzt wieder als Pfand brauche irgendwo, das Kind. Ja, und wenn du dich dann dazu entscheidest, sagen auch, nö, dann lebe ich es lieber selber in die Hand. Ja, es ist halt, wie gesagt, ist natürlich irgendwie, ergibt schon irgendwo Sinn, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, aber das zu so einer Entscheidung, wie eben da aus dem Fenster zu hüpfen, fand ich, den Weg, der im Buch gewählt wurde, da irgendwie schon ein bisschen einleuchtender und der war halt nicht so überlegt, sage ich mal, sondern eher aus einer traumatischen, sage ich mal, Erfahrung als Übersprungshandlung, so habe ich es da zumindest interpretiert, resultierend, was ich dann irgendwie schon ein bisschen besser fand. Ja.
Also ich sehe es halt immer eher, also zuerst aus dem Aspekt der Verzweiflung. Wie verzweifelt muss jemand sein, um zu sagen, ich mache das, also ich springe aus dem Fenster mit meinem eigenen Kind im Bauch,
ja,
weil ich nicht möchte, was diesem Kind irgendwann mal passieren wird. So. Also das ist für mich entscheidender und ich finde schon, Helena wurde relativ mürbe gemacht, so auf dem Weg dahin. Es ist halt schon auch ein kleines bisschen plötzlich, aber das ist ja nun mal halt anhand der sprunghaften Erzählweise bei vielen Dingen hier in der Serie der Fall.
Ja, und ich finde es auch tatsächlich, weil du gerade diesen Vergleich gemacht hast, wie es wohl im Buch ist, ich finde es auch tatsächlich tragischer, wenn das halt eben keine Übersprungshandlung ist, wenn das nicht so eine aus einer Laune heraus, weil es einem gerade jetzt in dem Moment so schlecht ist, sondern wenn es halt wirklich etwas Überlegtes ist, wenn du irgendwann sagst, okay, fuck it, mir geht es so schlecht, ich habe hier keine Aussicht mehr, ich muss das halt machen, sonst komme ich hier, ich komme hier sowieso nicht raus, aber wenigstens kann ich entscheiden, wenigstens ist diese eine letzte Entscheidung, bleibt mir, wie ich hier halt rauskomme. Und das ist halt traurig und das ist tragisch und sie ist halt nicht die einzige Person in dieser Geschichte, die davon ja betroffen ist, die so durch die Mangel genommen wird, dass sie am Ende zu etwas gezwungen wird, was sie halt gar nicht will, was sie aber als einzig legitime Option in dem Moment halt scheint, selbst nach längerer Überlegung.
Da wären wir, das wäre ein guter Übergang zu Alicent, so. Weil da war ich auch ein bisschen, naja.
Ja, Alicent ist halt, also die ist leider hinten runtergefallen in der Staffel, muss man tatsächlich einfach sagen. Da ist ja kaum was passiert. Diese ganze Quest, die sie da bekommen hat mit Aemond. Ja, also weiß ich nicht. Das war wirklich, ist sehr wenig zu holen gewesen.
Vor allem, ich weiß nicht, wenn du eine Mutter zeigst, die bereit ist, sowohl einen Attentäter zu ihrem Sohn oder zu ihrem eigenen Kind zu führen, als auch das eigene Kind dann, nachdem dieser Attentatsversuch fehlgeschlagen ist, selbst zu vergiften. So. Also da muss schon eine Menge passiert sein. Ich weiß nicht, ich finde, bei Alice ist halt einfach zu wenig passiert, um da so viel zu legitimieren oder so irgendwie so viel bisschen nachvollziehbar zu
machen. Meinst du ihre Handlungen jetzt?
Ja, ja.
Ich finde jetzt nicht, also gut, ich habe noch keine Kinder, muss ich dazu sagen. Wer weiß, wie es ist, wenn man Kinder hat. Aber ich finde, vor allem ihre beiden Söhne waren jetzt nicht unbedingt Vorzeigekids, wo ich nachvollziehen kann, dass man da eine unendliche Liebe verspürt. Vor allem der, den sie umbringen sollte, der sie, glaube ich, bei ihrem letzten Wiedersehen einfach geküsst hat. So, und einfach sie quasi in Anspruch nehmen wollte als seine Braut. So, wie ich mir denke, also wie man da, also ob man da, wenn man da jetzt als Mutter irgendwann sagt, okay, dieses Kind existiert nicht mehr für mich. Es ist für mich schon innerlich gestorben. Es ist halt nur noch so eine komische, verzerrte Hülle davon, die hier jetzt rumrennt. Ich sehe das schon irgendwo. Also ich finde, die Serie hat mir schon irgendwo glaubhaft gemacht, vielleicht weil ich eben auch ihre beiden Söhne wirklich abartig unsympathisch finde. Beide. Ich finde die furchtbar scheiße. Also muss man sich halt nur aussuchen, wer von beiden beschissener ist oder sich beschissener verhält. So, und dass sie dann sagt, okay, ich lege jetzt alles in meine Tochter, um sie irgendwie zu beschützen, egal was ich dafür tun muss, habe ich halt schon irgendwie verstanden. Was mich mehr genervt hat, ist, wie wankelmütig und wie tollpatschig sie sich dann bei diesen Versuchen, ihre Tochter zu retten und diesen Plan durchzuziehen, der für mich ehrlicherweise schon seit dem Ende der letzten Staffel feststand. Also für mich hat sie Ende letzter Staffel schon festgelegt, okay, meine anderen beiden Söhne, die sind hin. So, ich habe mich von denen verabschiedet, die sind nicht mehr, ich habe sie abgeschrieben. Okay. Da stand für mich schon irgendwo fest, einfach in dem Wunsch heraus, ihre Tochter zu retten. Aber dass sie dann hier die komplette Staffel weiter schwankt und weiter hin und her tingelt und sich weiterhin nicht sicher ist und dann noch diesen halbherzigen Versuch, ihren Sohn dann auch zu vergiften, wo ich denke, meine fucking Fresse, also geh doch bitte sicher. So, warum hast du nicht nach dem Gift noch ein Messer reingesteckt oder keine Ahnung was? Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, ja, aber da dachte ich, also damit war jetzt auch am Ende niemand mehr geholfen.
Ja, ich weiß nicht, ich war noch nie Königin von so vielen, sage ich mal, Psychopathen oder eben halt unschuldigen Kindern in einer Welt, in der Drachen und Schwerter regieren. Aber aus meiner bescheidenen Perspektive muss ich sagen, fand ich das alles ein bisschen zu bereitwillig. Und ja, abnabeln von einem Kind, das irgendwie irre ist oder irgendwie gefährlich wirkt, ist das eine. Wirklich schon aktiv zu sagen, ich vergifte ihn jetzt, ist für mich noch ein bisschen was anderes, was für mich innerhalb dieser Staffel, und ich weiß, dafür ist keine Zeit, aber das hätte für mich noch ein bisschen mehr Unterbau benötigt, um ein bisschen glaubhafter zu sein.
Ja, also ich muss sagen, ich fand das Zusammenspiel eigentlich von Rhaenyra und Alicent am coolsten. Also ich hätte mir einfach mehr gewünscht von, sage ich mal, diesem Miteinander Position, von den beiden.
Ja.
Auch diese Ebene, dass sie, sage ich mal, doch mehr gesteuert haben in King's Landing oder für mehr Sachen, die der Auslöser waren, als man dachte.
Hätten sie miteinander gearbeitet, ja, da gemeinsam, das wäre natürlich
also
deutlich besser
sowohl
gewesen.
Zum Positiven als auch zum Negativen. Du hättest natürlich auch erzählen können, dass beispielsweise Alicent eigentlich Rhaenyra so ein bisschen die falschen Tipps gibt, bewusst oder vielleicht auch unbewusst, um irgendwas zu erreichen. Ne? Oder dass das wiederum dazu führt, dass sich vielleicht Rhaenyra als Königin so verhält, wie sie sich verhält, was ja so ein bisschen angeteased wurde, wo Alicent ihr mal sagt, ich weiß nicht, Folge 2 oder 3 oder so war das, glaube ich, du wirst dich verändern, wenn du Königin bist, ne? Du wirst nicht dieselbe bleiben und so weiter, was ja so ein bisschen die Entwicklung von Rhaenyra angeteased hat. Und sie so ein bisschen in diese Richtung zu pushen, fand ich ein cooles Konzept, was ja ein Plan gewesen sein könnte, theoretisch, dass sie halt sagt, ne? So räche ich mich an ihr, indem ich sozusagen sie manipuliere Oder es hätte auch einfach sein können, dass Alison auch keinen Plan hat und ihr einfach die falschen Tipps gibt oder so, weil sie eigentlich auch nicht richtig weiß, wie man eine gute Königin ist. Das hätte eigentlich beides...
Woher sollen sie es auch wissen?
Ist aber so, es hätte aber natürlich auch gut gehen können, wenn die beiden sich so ein bisschen verbündet hätte. Die, die da schon mal in dieser Scheiße war und die, die jetzt vor dieser Scheiße steht, weil ich fand nicht, dass die Serie mir schon so gezeigt hat, dass die sich so sehr hassen, sondern ich fand schon... Vor allem am Anfang, als sie dann wieder aufeinander getroffen sind. Ich fand schon, dass man da gemerkt hat, dass sie halt mal eine tiefere Verbindung zueinander hatten. Ja. Und dass sie gegebenenfalls selbst keinen Bock haben, auf den Positionen zu sitzen, wo sie sitzen. Aber das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden ist auch, während Otto kopflos am Boden liegt.
Ja.
So.
Ja.
Also nachdem ihr Vater geköpft wurde, steht sie dann vor der Frau, die ihren Vater geköpft hat. Sie kann natürlich irgendwo verstehen, warum das passieren musste. Es war natürlich auch perfide, ihn da so zu verstecken, um halt noch mehr Zwietracht zu sehen. Also ich fand das schon einen geschickten Schachzug, den Otto da so tief im Kerker zu verstecken, dass er gefunden werden muss und dann natürlich das passieren muss, was passieren muss, um halt einen noch tieferen Keil zwischen Schwarz und Grün zu treiben, dass die auf keinen Fall irgendwie zusammenkommen, selbst wenn da hinter den Kulissen irgendwelche Pläne geschmiedet werden. Und das erschwert natürlich den Einstieg. Also es war halt alles auch so ein Zusammenspiel von sehr ungünstigen Timings. So, wäre Allison einfach nur 5 Minuten früher in diesen Saal gekommen, wäre Otto vielleicht nicht an Ort und Stelle hingerichtet worden. Und man hätte vielleicht erst mal geredet, bevor er dann wahrscheinlich hingerichtet worden wäre irgendwann. Aber das war halt immer so dieses Problem, dass Leute einfach zum falschen Zeitpunkt in der falschen Position war und dann es schon zu spät war, um mal über Sachen zu reden. So, neben natürlich dann noch so anderen Sachen, wo halt aktiv sehenden Auges Dummheiten begangen wurden.
Wobei ich gar nicht sagen würde, dass diese Exekution von Otto Hightower jetzt so großartig zu irgendwas geführt hat. Das war auch sowas, was so ein bisschen verpufft ist auch. Naja, aber generell, also einfach dass sie dann wirklich losschickt da nach Harrenhal und so und dass sie dann, also, ach, nee, das ist auch sowas, wo ich mir so denke, why? Also das macht keinen Sinn, irgendwie einfach. Selbst wenn sie ihr dann 100% vertraut, ja, guck mal, ich habe doch Helena hier als Geisel und deswegen musst du das jetzt machen.
Ach, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf und davon ist.
Ja gut, aber dann ist das Problem ja auch gelöst. Dann ist sie zumindest nicht mehr ihr Problem, weil wenn sie, entweder sie schafft es und gut, oder sie schafft es nicht, stirbt dabei, auch egal.
Aber was wäre jetzt das größere Problem? Aemond oder Helena? Also sorry, das ist doch ganz klar Aemond. Naja, aber... Wie gesagt, es liegt auch daran, dass einfach sie wenig Screentime hatte, so und auch.
Genau, das meine ich. Es ist nicht so unbedingt, dass es irgendwie alles so schwer nachvollziehbar ist oder irgendwie völlig unplausibel oder sonst irgendwas. Mhm. Ich finde nur halt, ja, die Figur kriegt gar nicht irgendwie das Futter, kriegt gar nicht die Szenen, um da ein bisschen besseres Verständnis, ein bisschen mehr Nachempfindbarkeit irgendwie zu schaffen. So. Das ist eigentlich. Das, was ich bei dem Ding sehe, stattdessen habe ich ständig irgendwelche Zwiegespräche zwischen ihr und ihrer Tochter, um zu versuchen, das Kind irgendwie zu behalten oder nicht zu behalten und keine Ahnung.
Und also wenn ich Olivia Cook wäre, ich wäre einfach sauer. Ich wäre einfach so, Mann, ey, ich will auch mal spielen hier, so, weißt du? Ach, ja, ich fand die wirklich auch immer so cool früher. Also ich fand auch einfach schauspielerisch und so. Und das konnte sie hier gar nicht abrufen. Es war alles so hin und her. Und auch dieser letzte Blick dann da irgendwie von ihr nochmal... hat das nochmal für mich so perfekt zusammengefasst, wo du einfach so weißt, ja, wieso guckst du jetzt so? Das kann alles Mögliche heißen, weil wir eigentlich nichts wissen über dich, wo du gerade stehst und so. Ja, einfach schade.
Ja,
ich finde jetzt die Szene mit Aemond, da muss ich sagen, da habe ich schon, also da war ich schon einen kurzen Moment irritiert. Das fand ich da, das brach mal so aus allem raus, was man zu Alicent irgendwie bislang gesehen hatte, so wo ich gedacht habe, okay, was geht denn jetzt?
Achso, die Verführung meinst
ja,
du?
Ja.
Ja, da dachte ich auch, okay, jetzt so weit geht sie schon, aber gut, das wurde dann ja auch sehr schnell aufgelöst.
Also, ich sag mal so, gab es anlässlich, ich weiß, ich hab's nicht mitbekommen, gab es irgendwie Aufregung anlässlich dieser Szene?
Naja, also ich habe auch nichts mitbekommen, aber warum? Ich meine, das ist ja dann, it was all a dream, oder? Also,
ja, genau.
Das
ist
ja alles dann.
Deswegen, ich frag mich, was gewesen wäre.
Ja, da wäre schon ein bisschen was abgegangen.
Wenn das wirklich Teil ihres Planes gewesen wäre, ihren Sohn dann halt auch noch zu verführen anhand eben dieses einen Kusses, um dann halt quasi ihn aber ja. Ja, Aemond, schade, muss ich auch sagen, liegt die ganze Zeit irgendwo nur rum, macht das gleiche Visionenspiel von Alice Rivers irgendwie mit und hat hier und da mal so ein paar kleine Scharmützel, um ein paar Action-Momente irgendwie zu rechtfertigen. Fand ich aber auch nicht die wie soll man sagen, die spannendsten Entscheidungen, was seine Figur betrifft, aber halt eben auch, was eben das Zeigen von gewissen Abschnitten der Geschichte irgendwie betrifft. So, ich fand nochmal Harrenhal, nochmal irgendwie nicht wissen, was ist echt, was ist Vision, was ist irgendwie, fühlte sich ein bisschen redundant an, muss ich sagen. Aber auf hohem Niveau, ne? Ich will jetzt nicht, ich habe mich jetzt ja nicht gelangweilt oder sonst irgendwas, das will ich überhaupt nicht behaupten. Das ist jetzt auch nicht schauspielerisch oder sonst irgendwas schlechter geworden oder so. Ich fand nur, es war more of the same in diesem Bereich.
Er hatte halt nicht wirklich was zu tun.
Nee.
So, er hat seinen Drachen verloren und hat halt die ganze Zeit gejammert, dass er seinen Drachen verloren hat und er hatte nicht mehr wirklich was zu tun. Also wenn es so eine Figur gibt, die ich am schlechtesten nachvollziehen kann, ist es dann wirklich er, weil ich so, also ich habe echt nicht verstanden, was er da macht, was jetzt eigentlich sein Ziel ist. Ist er denn jetzt fit? Ist er nicht fit? Dann streitet er sich mit der Alice.
Alice, ja.
Als dann seine Mutter da ist, streitet er sich auf einmal mit ihr extrem, obwohl er irgendwie vor 2 Minuten vorher gesagt hat, er liebt sie. Dann kommt seine Fake-Mutter und er geht voll auf sie ein. Dann ist da seine richtige Mutter und er wirkt, als hätte er Bigfoot gesehen. Und also der war für mich sehr sprunghaft von Szene zu Szene und ich habe so gar kein Gefühl für ihn bekommen. Okay, was will er jetzt eigentlich? Was ist sein eigentliches Ziel? Was treibt ihn jetzt noch an? Ich dachte ja auch, es läuft darauf hinaus, dass die beiden Brüder sich halt gegenseitig töten, also dass beide irgendwie verwundet sind, beide ihre Drachen verloren haben, aufeinandertreffen und sich dann einfach gegenseitig abschlachten, weil sie es ja auch beide irgendwie angedroht haben und dann steht er vor seinem Bruder, geht in die Knie, verzweifelt total, heult dann. Also für ihn habe ich so gar kein Gefühl in dieser Staffel bekommen. Er hatte nichts zu tun und war dann in jeder Szene komplett sprunghaft.
Ja, also dass er, sage ich mal, irgendwie mit dieser Verantwortung nicht klarkam, das habe ich schon irgendwie nachvollziehen können. Ich habe ihn ja generell immer so ein bisschen gelesen als eigentlich Schwächling.
Ja,
der halt einfach so ein, hatte ich ja beim letzten Mal auch schon so, der typische Möchtegern-Alpha, ne, der irgendwie sich in so eine Utopie des starken Mannes irgendwie verflüchtigt, die eigentlich nur darauf basiert, dass er selber eigentlich total unsicher und schwach ist, so eigentlich charakterlich. Das habe ich schon irgendwie verstanden. Was ich nicht verstanden habe, ist, also, sie haben ja sozusagen auch das, wurde ja aktiv geändert von der Buchvorlage, weil in der Buchvorlage ist es so, er fliegt die ganze Zeit mit dem Drachen rum und greift halt ständig irgendwelche Siedlungen an und ist sozusagen so auch so guerillamäßig unterwegs. Also, ob man von Guerilla mit einem Drachen sprechen kann, ist die andere Frage. Aber er ist zumindest alleine unterwegs, ja, und entscheidet sich einfach dafür, komm, ich mache hier meinen eigenen Krieg und fliege immer hier, immer dahin, hier brenne ich was ab, hier mache ich ein bisschen Chaos. Und die Riverlands, also die Flusslande sozusagen, die sind schon ganz schön am Arsch, wegen ihm auch unter anderem. Naja, und das konnte ich irgendwie. Und jetzt haben sie sich ja sozusagen gesagt, nein, das alles weg. Stattdessen wollen wir ihn bitte die ganze Zeit da in Harrenhal liegen haben. Die Hälfte der Zeit ist er einfach verletzt und liegt rum. Die andere Zeit erklären wir ein bisschen, warum er sich jetzt in Alice Rivers verliebt. Okay. Und wir sagen, dass er irgendwie einen Oedipus-Komplex hat. Okay, alles klar. Naja, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, warum sich dafür entschieden wurde. Allerdings muss man sagen, wenn wir da jetzt schon sind, also Alice Rivers ist natürlich, das ist ja eigentlich ziemlich cool wiederum. Also, dass die jetzt wirklich eine Backstory hat, dass sie sozusagen jetzt die Frau von Harren the Black ist, sozusagen, der ja schon 130 Jahre oder so tot ist. Oder
die einen Fluch eingegangen ist oder einen Pakt eingegangen ist, um ihr Kind zu schützen.
Ja, das ist natürlich schon geil wiederum, weil das ist natürlich jetzt wirklich eine neue,
ja.
Das ist das Worldbuilding, ne? So, und halt irgendwie neue Lore, die wir jetzt haben und so. Das fand ich nice.
Das, wie gesagt, das fand ich auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich musste nicht nochmal einen Dämon sehen, der halt irgendwie da hin und her oxidiert und einem Wahn nach dem anderen irgendwie folgen muss. So. Also das fand ich halt, habe ich auch nicht verstanden, warum man das so erzählt.
Mhm.
So, ja. Gerade dann auch in Verbund damit, dass Allison irgendwann bei ihm auftaucht, um ihn entweder umbringen zu lassen oder ihn halt selbst umzubringen. Das fand ich irgendwie alles, dafür gab es zu wenig, was das gerechtfertigt hat.
Mhm.
Naja gut, aber ich würde dann jetzt mal zu meinem stärksten Handlungsstrang, also für mich stärksten Handlungsstrang kommen, mit dem ich am meisten Spaß hatte. Und deswegen bin ich mit der letzten Folge nicht ganz so kritisch wie du. Denn ich fand doch alles rund um Ormund und Daeron und Gaven. Gaven?
Gwaine.
Gwaine. Ja. Alles rund um die drei fand ich halt mit am spannendsten, weil ich halt jetzt mal hier cool fand, dass wir mit Ormund wieder einen schönen faszinierenden oder schillernden Psychopathen hatten, der trotzdem irgendwie eine Art von Erziehungsplan irgendwie im Hinterkopf hat.
Ja, geht so. Also ich fand schon, dass sein Plan war, okay, ich installiere jetzt diesen König, aber eigentlich regiere ich im Hintergrund so. Er ist mein Pappaufsteller, aber ich habe die Fäden in der
Hand. Das Spannende fand ich ja nicht daran, dass das mag ja sein. Das ist ja auch, würde ich auch gar nicht abstreiten, so, dass das sein Gedanke war. Ich finde halt nur, wie er halt ihn versucht hat, die ganze Zeit zu erziehen. Mit welchen Methoden, mit welchen Weisheiten, mit welchen Lehrmethoden oder mit welchen Fallbeispielen und so weiter. Das fand ich halt das Unterhaltsame an dieser ganzen Beziehung zwischen den beiden.
Habt ihr mal Always Sunny in Philadelphia gesehen?
Nein.
Er hat mich sehr stark an diesen einen erinnert, der Aufreißer, der bei dem ja auch gesagt wird, okay, der hat definitiv schon Leute umgebracht. So, er war wirklich von 1:1 war er genau dieser Charakter.
Okay, check ich,
und hat mich sehr an ihn erinnert. Ja. Auch seine leicht pinglige Art, weil der ja auch diesen Fimmel hat und auf Gerüche sehr stark reagiert und sowieso Schmutz und sowas ganz furchtbar findet, aber gleichzeitig halt auch wirklich das allergrößte Arschloch ist, was sich dann ja auch erst irgendwann herausgestellt hat, weil am Anfang, als man ihn noch nicht kannte, als einem vorgestellt wurde, dachte man, ja, okay, er mag vielleicht ein bisschen doof sein, aber er ist immerhin noch ein Mann von Ehre. So, und dann zeigt er halt irgendwann so sein richtiges Gesicht und man merkt, nee, Typ, du hast wirklich tief sitzende Probleme, ja, mein Freund.
Ja. Ach, das fand ich auch wirklich sehr cool, so einfach auch wieder geiles Schauspiel, James Norton, ne, der wirklich da richtig abliefert, finde ich, einfach in dieser Rolle, absolut geil. Auch nochmal extra cool, weil natürlich du die Hightowers, ne, das waren immer so die waren eigentlich immer so die Guten. So, weißt du, es gibt so wenig Häuser, sag ich mal, in Westeros oder so, die wirklich so uneingeschränkten guten Ruf haben, würde ich jetzt sagen. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht alle, es gibt bestimmt auch mal irgendwelche Hightowers, die schlimme Sachen gemacht haben, aber ich würde sagen, vielleicht gebt ihr mir recht, dass die Hightowers schon immer so die Ordentlichen waren und die sind da in Highgarden, die sind da im, doch, nee, wie heißen sie, wie heißt der Sitz da?
Altsass?
Oldtown meine ich, Highgarden ist ja Dings, genau, Oldtown, und da ist irgendwie die Welt noch in Ordnung und die sind alle so gut gebildet und die sind so, bla, so, ne? Und dass du jetzt hier einen hast, der halt eben genau das Gegenteil ist, beziehungsweise der einfach so ein richtiger Wichser ist, einfach, das ist schon geil wiederum. Finde ich eine schöne Dekonstruktion von diesen Hightowers irgendwo.
Ich fand nur seinen Plan.
Ja.
Der stand auf ein paar schwachen oder wackeligen Füßen.
Naja, vor allem, weil sie das ja auch, das ist ja wirklich komplett umgekehrt. Das ist ja so witzig, dass sie jetzt sozusagen das so gemacht haben, dass die Hightowers, also dass die Grünen sozusagen in Tumbleton sind. Und Rhaenyra mit ihrer Armee sozusagen jetzt reinkommt und die Stadt erobern will, wo es eigentlich im Buch genau umgekehrt ist, doch eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass nämlich eigentlich Ormund mit seiner Armee nach rein will, nach Tumbleton und die Stadt von den Schwarzen regiert wird. Und ich finde, allein dieses Konzept macht, finde ich, andersrum irgendwie nicht so viel Sinn. Also warum sollte denn Rhaenyra jetzt warum sollte die jetzt unbedingt Tumbleton einnehmen wollen? Ich meine, das haben sie ja so ein bisschen, glaube ich, damit gerechtfertigt, ja, der Ormund macht da schlimme Sachen, auch in King's Landing, der hat da seine Leute und so weiter. Und Mann, der geht mir so auf die Nerven, geht jetzt mal dahin und macht den fertig. Aber so richtig strategisch irgendwie habe ich das nicht verstanden, warum sollen die denn jetzt, warum jetzt genau Tumbleton, ist doch scheißegal.
Ja, ich glaube, es ging ja letztendlich nur darum, diesen Guerillakrieg, den er da in King's Landing geführt hat, zu einem Ende zu bringen. So. Und dann hat man sich halt dann irgendwann dazu entschlossen zu sagen, okay, wir bekämpfen jetzt das Problem an der Wurzel. Und zwar da, wo er halt jetzt ist, so mit seiner Armee. Aber naja, darauf zu vertrauen, dass A, Rhaenyra, naja, nicht die Stadt niederbrennt, weil halt eben da halt noch normale Menschen oder Zivilbevölkerung lebt.
Kinder.
fand ich schon ein bisschen.
Ja, aber am Ende hat er ja recht behalten. Also, er hat ja recht behalten. Die Stadt wurde von ihr ja nicht niedergebrannt. Sie wurde von eigentlich ihm niedergebrannt am Ende des Tages.
Und das meine ich. Also das meine ich halt. Dieser Plan steht auf ein bisschen wackeligen Füßen. Er spekuliert zum einen darauf, dass Rhaenyra die Stadt halt nicht aufgrund der Zivilbevölkerung niederbrennen lässt. Und dann spekuliert er darauf, dass er einen Drachenreiter beschwätzen kann und bestechen kann, sodass er quasi diesen Drachen gegen Rhaenyra einsetzt. Ja? Also er versucht halt quasi Rhaenyra zu untergehen. Und das macht er mit einem sehr, sehr unzuverlässigen Säufercharakter. So. Wo ich mich frage, naja, du hast schon vorher irgendwie Leute durchschaut und was weiß ich und hast irgendwie ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür bewiesen, wie manche Menschen sind Und jetzt vertraust du halt ausgerechnet auf so einen.
Ah, geht so. Also,
von dem du noch nicht mal wissen kannst, dass er da stationiert wird. Das also, ist ja auch das Ding. Also hätte Rhaenyra gesagt, ey, pass auf, lass uns hier mal Baelor und wie heißt der andere? Der Sohn von Corlys?
Adam?
Adam, ja. Also lass uns mal die beiden da abkommandieren und da hinstellen mit ihren Drachen.
Nee, Alan ist das, glaube ich.
Alan,
ja. Alan, ja. Adam ja, gut, ist der, der in
die waren, da, die waren da ja nicht, so.
Die waren da nicht, genau. Aber das meine ich ja, die waren da nicht, sondern es war Ulf da. Und mit Ulf hat er halt eine Möglichkeit, sage ich mal, einen Drachen auf seine Seite zu ziehen. Aber das kann er nicht wissen. Woher soll er das wissen?
Weil Ulf eine schillernde Gestalt in King's Landing ist, zumindest da in den Kneipen dort. Und das ist ja sein Propagandaspielplatz, so, wo er ja schon angefangen hat, seinen Guerillakrieg auszuweiten. So, wo er die Leute anfängt aufzustacheln, wo er Informationen aus King's Landing ja auch herbekommt. Und also ich finde, man kann sich da schon zurecht reimen von wegen, naja, die werden ihm schon gesagt haben, es gibt diesen Ulf, er hat einen Drachen, er ist ziemlich angepisst und das ist übrigens derselbe, der da bei euch rumhängt, beziehungsweise wurde ihm dann gemeldet, ja hier, da hängt so ein Säufertyp auf einem Drachen bei uns vor der Festung rum, wir versuchen es halt mal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sein Netzwerk da dicht genug war, dass diese Information an ihn rangetragen wurde, weil es jetzt dieses Problem mit Ulf ja jetzt nicht irgendwo unter der Hand war, sondern das wurde ja schon sehr öffentlich ausgespielt.
Ja, aber mir erschließt sich nicht so ganz, wann diese Information irgendwie zur Verfügung stand, um zu sagen, okay, unsere Verlegung der Truppen nach Tumbledon ist strategisch insofern sinnvoll, weil wir dadurch einen Drachen mehr auf unsere Seite kriegen.
Naja, das ist wirklich auch echt ein ganz, sag ich mal, risikoreicher Plan.
Ja, also man vielleicht das so meine
mein ja, High
halt,
Risk.
Ja. High Risk, sehr hohes Risiko.
Also das ist natürlich irgendwie fast wieder ein bisschen witzig, weil man natürlich ja auch als Zuschauer so überrascht wird damit. Man checkt ja wirklich nicht, was ist sein Plan. Dann kommt es irgendwann raus und das ist ja dann eigentlich wenigstens zumindest so ein überraschender Moment für einen. Ah, okay. Dann, und wenn man sich dann davor verschließt, nochmal ein bisschen zurück überlegen, ob das jetzt wirklich alles so genauso Sinn macht, dann ist es eigentlich auch ganz cool. Man darf da nicht zu viel reinschauen, aber ich würde sogar mit dir gehen, Alvin, dass man sagt, okay, diese Information darüber, ne, wie Ulf tickt und so weiter, die erreicht ihn und er prozessiert die und checkt das irgendwie so, ah, okay, den könnte ich ja vielleicht manipulieren, aber ich finde diese Motivation von Ulf selbst, das ist, finde ich, mit das größte verschenkte Potenzial, was diese ganze Staffel eigentlich hatte. Weil hier würde ich sagen, dieser wirklich coole Ansatz von dieser Serie, dass man sagt, okay, wir erzählen die Sachen, die man noch nicht weiß. Und im Buch war das eine der größten Fragen, die ich am Ende hatte. Dieser Verrat von Ulf the White und hier dem Hugh the Hammer.
Na, aber Hugh the Hammer kann ich es ja jetzt verstehen.
So. Naja, Hugh the Hammer hat ja noch gar nicht verraten in der Serie. So. Aber, und ob er es überhaupt noch tut, weiß man ja nicht, weil, wie gesagt, im Buch war es ja einfach so, die beiden haben das einfach beide gemacht so. Und man wusste nie, warum. Und es stand sogar im Buch auch so, ey, niemand weiß, was dazu geführt hat. Und ich denke mir so, als Serienschreiber würde ich jetzt denken, geil, da gehe ich jetzt rein. Das ist doch die perfekte Vorlage. Ich muss nur noch verwandeln. Jetzt erzähle ich eine richtig coole Story, wo jeder Zuschauer weiß, ah, okay, jetzt wissen wir, woran es gelegen hat. Und das mir dann, aber dann, das so ein, dass leider dieser Ulf halt einfach wirklich so ein Comic-Relief-Character jetzt irgendwie ist, der irgendwie immer ganz lustig ist und so, hey, ich will doch eigentlich nur saufen und huren, ey, was? Ich darf nicht mehr in die Taverne gehen? Mann, so eine Scheiße, na, dann mach ich's bei den anderen.
Ja, also, genau.
Nein, nein.
Also, Ulf, wirklich, einfach da gebe ich dir vollkommen recht. Was für ein lächerlicher Jammerlappen ist dieser Typ? Also, wirklich, dass das seine Motivation ist, okay, aber dann bist du halt ein dummer Idiot, dem man keinen Drachen hätte geben sollen, niemals. So, du hast keinen Bock drauf, auf dieses Leben, du hast keinen Bock drauf, ein Drachenreiter zu sein, dann gib deinen Drachen ab. Dann geh halt wieder in die Kneipe saufen. Ist doch gar kein Problem, so. Aber stattdessen zu sagen, ja, nee, dann verrate ich jetzt alle, dann springe ich jetzt auf die andere Seite, weil dann wird's mir natürlich besser gehen. Also, was ein Lappen.
Beziehungsweise, er springt auf gar keine Seite, ne? Sie haben es jetzt
ja, ganz am Ende
so,
dann gar nicht mehr, ja.
Ihr verbrennt beide, haha, lol. Och, nee, weißt du, das ist wirklich nur so ein.
Ja, gut, aber das hat er ja nur gemacht, weil er halt zum einen noch besoffen war und zum anderen da aus diesem Klo rausgeprügelt wurde von den hohen
Naja, Er hat halt erkannt, dass es auf keiner Seite besser ist.
Ich finde, das ist einfach fast schon lächerlich.
Aber das ist schon sehr, also das hat schon ein bisschen Disney-Märchen-Charakter.
Ja, vor allem dann noch anzufliegen und dann noch zu sagen, fuck you und so, nachdem, also wirklich, das war viel zu lächerlich, wirklich, du hast diese Szene, wo Ormond wirklich ein geiler Charakter, wo du sagst, ja, super Serie, habt ihr einen geilen Charakter geschaffen, so ein wirklich unrühmliches Ende hat, wo er dann von einem, finde ich, auch wieder, also Roderick,
geil,
Okay, viele finden ihn geil, ich finde ihn gar nicht geil. Also weder schauspielerisch noch was mit ihm passiert. Auch Dialoge ganz schlimm, dass er dann irgendwie Ormond umbringt und was sagt er? You're being fucked by the North oder so. Oh, ich müsste denken, Alter, hau ab, wirklich, halt dein Maul einfach. Das ist so eine schlechte Line. Und dann kommt, und dann, nachdem er das dann sagt, fucked by the North, kommt dann Ulf the White an, fuck you. Und dann kommt der, das Feuer, Alter, ey, nee, das ist wirklich so schlecht. Das ist fast schon B-Movie-esque.
Ja, und das habe ich genossen.
Ja, also das hat mich ehrlich gesagt auch nicht gestört, weil mich Ormond da, ja, er ist ein gut geschriebener Antagonist, deswegen ist er auch so schön hassenswert, aber ich habe ihn zu dem Zeitpunkt so gehasst und ich habe nur gedacht, jetzt stich den doch irgendwer ab. Hier ist eine ganze Stadt, die Grund hat, diesen Typen abzustechen, weil er sich wirklich wie das letzte Stück verhält. Und niemand macht das.
Und er muss ihm in den Arsch stechen?
Ja, gut, wo er ihn hinstecht, war mir egal. Hauptsache, er sticht den Typen ab. Dass sie es so gemacht haben, okay.
Wieso geschenkt. Was willst du mir, will mir die Serie damit sagen?
Naja, in dem Moment muss ich aber schon sagen, wo hätte er jetzt sonst groß noch hinstechen sollen, außer stimmt, vielleicht den Kopf? Weil,
es gab nur noch den Arsch als einzige Möglichkeit.
Guck mal, von der Schutzlosigkeit und der Weichheit des Fleisches würde ich sagen, dass der Arsch schon eine recht gute Alternative gewesen ist, um ihn ernsthaft zu schaden.
Ja. Okay. Ja,
ich meine, er hätte auch einfach in den Kopf hauen können.
Das ist so, bitte, können wir bitte diesen Part mal rausklippen und als Highlight irgendwo veröffentlichen? Diese Diskussion darüber, dass der Arsch. Ja, naja, gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du es jetzt mir erklärt hast, ja, macht's schon, also das ist der einzige, wie das eigentlich Sinn macht.
Ja, also anders.
Das war seine Schwachstelle.
Anders, naja, was heißt eine Schwachstelle? Nicht unbedingt seine. Ich meine, er hätte auch irgendwie in den Kopf irgendwie reinrammen können.
War am besten erreichbar.
Aber ich sag mal, er hat nur noch einen Arm gehabt.
Ja.
Ne? Und er hat, naja, so Schwung von unten. Ja. Da würde ich sagen, aus Versehen, ist der Arsch das naheliegendste. Ja. Und dann halt das Weicheste und das vielleicht am wenigsten.
Und dann hat er gemerkt, okay, jetzt habe ich ihn in den Arsch gestochen, dann kann ich ja, sage ich mal, noch einen Spruch bringen, der dazu passt.
Ja gut, dass er halt ständig irgendwelche Sprüche kloppt, hat die Serie ja schon vorher etabliert. Ne? Es kam ja nicht es war ja nicht eine Szene, wo er nicht einen One-Liner rausgehauen hat, oder?
Ja, waren aber auch ein paar gute dabei.
Ja, ich wie gesagt, ich mochte ihn. Ich mag vor allem diesen Ansatz dieser Winterwölfe, die sagen, naja, wir kommen zum Sterben hierher, damit sie halt im Winter den Menschen in ihrer Heimat keine Last sind. Ja. So, ja, das finde ich schon irgendwie.
Okay, erst Tür öffnen, dann sterben, alles klar.
Ist halt deren Ansatz. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wie lange sich die Winterwölfe gehalten haben. So ein großer Westeros-Historiker bin ich da halt nicht. Aber ich fand die Idee halt irgendwie ganz witzig. Und ey, dass das B-Movie-Charme hat, ja, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich fand es mal wieder gut, dass eben durch Ormond ein Charakter geschaffen worden ist, bei dem man so ein richtiges Ja-Gefühl hatte, als es dann ihm endlich an den Kragen ging. Also das hatten wir halt schon.
Ja,
also,
das hatte ich nicht. Ich wollte ihn noch weitersehen.
Oh nee, ich hätte ihn nicht ertragen. Also
ich hätte ihn gerne auch noch weiter gesehen oder ich hätte auch problemlos noch ihn noch weiter sehen können. Aber dann muss der Tod, der muss halt dementsprechend ein richtiger Payoff sein. Und ich fand, der Tod war hier ein guter Payoff.
Ich fand, warum ich froh war, dass er jetzt auch nicht mehr ist. Ich fand, der war halt zu früh, zu unsympathisch und zu sehr so Arschloch, und zwar wirklich zu allen, auch zu seinen engsten Vertrauten, so sehr Arschloch, dass ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, warum lebt dieser Typ noch? Warum, also wirklich, dass er sich da halt hinstellt und dumme Entscheidungen trifft.
Auch.
Und ja genau, bei Joffrey halt auch, aber da wurde ja auch irgendwann gezeigt, naja, er ist halt immer noch unantastbar, beziehungsweise hat er immer noch genug Leute um ihn herum, die ihn halt beschützen, und sei es auch nur seine Mutter, so, die ihn halt trotzdem bis zum Ende geliebt hat. Aber hier, wie er halt sein Mündel behandelt und vor allem auch eben sein Cousin oder wer das halt ist, wie scheiße er den behandelt, wie die halt alle nicht auf seiner Seite sind, wie die alle keinen Bock drauf haben, was er hier halt veranstaltet, wie er die Kinder der Stadt in die erste Reihe schickt und dass niemand von den Eltern dieser Kinder auf die Idee kam, ihn einfach mal in der Straße, wenn er da nach Ulf sucht, einfach mal, keine Ahnung, ihm Ziegel auf den Kopf fallen zu lassen. Also ich dachte, nee, wer so bösartig und so offensichtlich bösartig und scheiße seinen Ängsten gegenüber ist, also ich verstehe nicht, warum da nicht schon längst jemand eingeschritten hat. Von daher fand ich es halt gut, weil er, wie gesagt, hätte sich das viel langsamer aufgebaut, wäre er erst in der nächsten Staffel so konkret geworden und so krass geworden, okay. Aber hier dachte ich, nee, also da war die Grenze schon viel, viel früher erreicht, als dass er gestorben ist. Wo ich dachte, da hätte man eigentlich schon den Schlussstrich bei ihm ziehen müssen.
Ja. Damon? Ich habe gelesen.
Uninteressant.
Ja, uninteressant. Also Daemon ist vielleicht mal für als Einfluss auf Rhaenyra irgendwie notwendig gewesen. Mhm. Und deswegen habe ich, und weil er anscheinend auch gar nicht dann ansonsten so viel Beteiligung hat, habe ich gelesen, dass man ihn in Schlachten reingeschrieben hat, in denen er gar nicht dabei war.
Ja, klar. Weil er halt sonst nichts macht.
Ja, okay.
Ja. Naja, außer schlechte Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel diesen ganzen Angriff auf Stolperstadt, den er hätte verhindern können.
Das muss ich auch sagen. Ich verstehe, warum diese Szene drin ist, um nochmal einmal darauf hinzuweisen, wie knapp man immer wieder davor steht zu sagen, okay, lass uns den Tag hier mit einem guten Ende beenden oder so, fertig kriegen, so, ja. Und dass man dann sich trotzdem irgendwie für Gewalt, Blut, Tod und sonst irgendwas entscheidet. Wie habt ihr das gesehen, als sie die Kinder vor dieses Tor positioniert haben? Mhm. Ich habe Reviews gelesen, in denen steht, dass Daemon in diesem Moment tatsächlich die letzte Grenze überschritten hat, die Rhaenyra ihm gestellt hat, nämlich, dass er halt in diesem Moment Kinder umbringt. Aber wenn ich das, so wie ich das gesehen habe, rennen ein Großteil der Kinder beim ersten Rufen, rennen sie weg. Und dann bleiben, glaube ich, zwei stehen. Und dann speit der Drache trotzdem Feuer. Aber so wie ich es gesehen habe, in der Totalen, rennen die beiden Kids dann auch noch weg.
Mhm. So habe ich das halt auch gesehen. Die wurden gegebenenfalls ein bisschen erwischt, aber die haben schon versucht, da wegzukommen, als der Drache dann
wirklich. Also das heißt, er hat nicht aktiv irgendwelche Kinder verbrannt.
Bewusst. Sieht man die nicht sogar später nochmal, die Kinder, die zwei?
Ich meine auch, ja. Also, aber es war nicht so, dass er...
Er hätte es aber in dem Moment in Kauf genommen. Also als die zwei da noch standen, er hat ja den Befehl gegeben, das Drachenfeuer zu zünden. Das heißt, er hätte es in dem Moment in Kauf genommen. Nach einer Warnung, wer dann da immer noch steht, ja, selbst schuld. Ja,
wirklich, interessiert das irgendwen? Also ist das jetzt wirklich so, dass da irgendwelche Leute, ich meine, klar, das ist halt wieder ein Callback zu Blood and Cheese, sag ich mal, wenn du es mal so siehst, weil da ging es ja auch schon darum, okay, hat er den Befehl gegeben, ja oder nein? Geht er so weit, Kinder zu töten, ja oder nein? A son for a son und so weiter. Hier hast du jetzt auch wieder dieses Kinderthema. Ich habe halt nur nicht das Gefühl, dass das irgendwen eigentlich wirklich interessiert. Weil Daemon halt, was, ja, ich meine, was, da gibt es keine Entwicklung. Da gibt es ja eigentlich keine Entwicklung. Er ist immer noch derjenige, der mit den Goldcloaks chillen will. Er ist immer noch derjenige, der sagt, ja, du musst hart sein, du musst streng sein. Er ist immer noch derjenige, der halt irgendwie in Schlachten reitet und Leute abmetzelt. So, dann hast du da diesen Plotpoint mit seinen Kindern völlig verschenkt. Also, ich weiß nicht, diese ganzen Kinder von Daemon, finde ich, also, interessieren die irgendwen?
Naja, wenn man nicht ständig daran erinnert werden würde, dass es seine Kinder sind, würde ich halt sagen, das sind irgendwers Kinder. Und, oder beziehungsweise irgendwelche Kinder aus dem, wie heißen sie? Valerion-Haus, so. Valarion, den ich keine größere Bedeutung beimessen würde, so. Ja, es wird ja eigentlich nur durch ihn immer wieder bewusst, ach, das stimmt ja.
Ja, und dann nehmen sie extra Nettles raus und packen dann halt irgendwie sagen, nee, da packen wir jetzt Rhaenyra rein. Damit dann irgendwie so eine Tochter-Vater-Beziehung ist und damit dann auch nochmal ein Konflikt ist zwischen Rhaenyra und Daemon, weil Daemon sie dann anlügen muss, dann gipfelt das, also weißt du, und dann denke ich mir, okay, ist das jetzt der Grund dafür? Gipfelt das in diesem Pokémon-Kampf, wo sie dann alle einmal ihre Drachen rausholen. Und wenn das dann der Grund ist, denke ich mir auch so, ja, spart ihr das doch einfach alles, diese ganzen Kinder, finde ich, die sind so. Oh, auch wie die beiden dann da rumfliegen, immer mit ihren Drachen. Ja, wir waren wieder zu spät. Gestern war er noch hier, jetzt ist er wieder weg. Ja, sorry, immer noch nicht gekriegt hier den. Wo ist Aemond? Ja, weiß ich nicht, der hat seinen Drachen nicht mehr. Oh, da hinten könnte er vielleicht sein, lass nochmal losfliegen. Nee, haben wir wieder nicht geschafft. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Also, die Kinder sind schon, die enttäuscht mich schon seit längerem. Also, angefangen mit Jace. Ich glaube, mit Jace ist so meine Hoffnung an diese nächste Targaryen-Generation, an die Kinder halt mit ihm zusammen gestorben, weil das so einer der dümmsten Tode war. Also, wo ich auch, ich hatte keine Gefühle dafür, weil ich dachte, du dummer Bengel, mit Ansage gehst du in diesen Kampf mit einer dummen Ansage für dein, was auch immer, für ein Ego oder deine Reputation oder was auch immer, weil das ist ja sein Anspruch. So, er will nicht den Sieg erringen oder da was taktisch Kluges machen. Nein, es geht hier ums Prinzip und es geht hier um meine Ansichten und um meine Ehre und bla bla bla.
Aber ich glaube, genau das soll es sein.
Ja, genau. Es soll dumm sein und es soll zeigen, dass er halt auch am Ende kein guter Herrscher geworden ist. Und das hat es perfekt gezeigt, weil, okay, dann wird der Drache halt verletzt, wird halt von dieser Waffe getroffen. Er stirbt fast, sein Drache stirbt fast. Was macht er? Er bleibt weiter im Kampf und kämpft genauso dämlich wie vorher, wo ich mir denke, mach erstmal einen taktischen Rückzug, überlegt euch was, formiert euch
mach
neu.
Mach erstmal deine Hausaufgaben.
Genau, macht eure Hausaufgaben. Nee, er macht einfach so weiter und am Ende sind die Drachen die Leidtragenden, wo ich dann da saß und ich hatte Mitleid mit dem Drachen. Der Drache tat mir leid. Jace hat mich nur aufgeregt. Da dachte ich, du dummer Bengel, man hätte dir diesen Drachen niemals fucking nochmal geben sollen. Also wirklich, ihr könnt alle nicht damit umgehen.
Ja, so ging es mir auch und ich hatte das Gefühl, das sollte das auch aussagen. Ja.
Aber Pokémon-Kampf?
So war doch, oder nicht? Da waren die Trainer, die hatten da ihre Pokémon. Okay, let's go.
Ja, am Ende Feuerstrahl. Des Tages war es so. Aber
Sheepstealer ist immer noch nicht down, ne? Der ist nicht tot, oder?
Offensichtlich noch nicht. Also, wenn der andere Drache, der explodiert ist und wochenlang tot im Wald gelegen hat, immer noch lebt, dann glaube ich auch, dass Schafsdieb die Begegnung überlebt hat.
Eine Beobachtung, die ich noch hatte, die spielt aber auch für die Serie meiner Ansicht nach überhaupt keine Relevanz, keine Rolle. Das grüne Tal. Also, die Herrscherinnen dort haben alle eine Klatsche, oder? Also, wir haben jetzt schon wieder so eine Frau, die irgendwie. So
Haigan?
Ja. Nee, Elle, hier. Haigan ist es?
Was ist denn das grüne Tal?
Na, das Ding, wo sie auf der Klippe, wo sie halt immer die Leute durch das Loch fallen lässt.
Ach so, The Vale.
Vale, ja, genau. Mhm. Also.
Die hat einen an der Klatsche, ja. Ey, wenn du mich jetzt so fragst, ich weiß gar nicht mehr. Also da war das mit Rainer, die war dann da mit dem Drachen. Geh, nee, geh weg. Ich will hier keinen Drachen haben. Oder ich will doch einen Drachen haben. Okay, du bist doch noch da, darfst aber keinem sagen. Jetzt hast du es doch einem gesagt. Dann das, wo Damon dann irgendwie diesen Schafshirten da verkohlt und sagt, hier, der war's.
Und dann kommt sie zurück und dann lässt sie wieder einen durchs Loch fallen. Oh, ich verliere ihren Reiz.
Dann gibt sie Damon ein bisschen Geld mit. Für die Königin irgendwie so, aber ansonsten, puh, was war da jetzt noch mit der? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, wie gesagt, also ich finde halt, diese Figuren werden immer sehr exzentrisch gezeichnet und gezeigt, so, wo ich mir halt denke, okay, wir kriegen aus Game of Thrones eine Frau, die noch ihren Sohn mit 12 Jahren irgendwie stillt und jetzt kriegen wir hier eine Frau, die nicht weniger irgendwie einen an der Klatsche hat, so. Und
die hocken halt, da die ganze Zeit da oben halt rum.
Ja, aber verstehst du nicht, was ich meine? Das sind ja alles so Klischees, die dadurch auch aufgebaut werden, die bei einfachen Gemütern halt eben sich halt auch festsetzen. So. Und das ist halt immer, was ich so ein bisschen schade finde, wenn sich eine Serie eigentlich dafür stark macht, wie schwierig es Frauen in dieser Welt haben. So. Mhm. Ja, und das ist halt, finde ich immer so ein bisschen, steht immer so ein bisschen für mich immer im Widerspruch zu dem, was die Serie eigentlich auszeigen möchte. So, ja.
Ja, stimmt, ja. Sehe ich auch so. Vielleicht nochmal kurz am Schluss, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet, wie fandet ihr denn die Tumulton-Schlacht selber?
Ich fand die ganz cool, muss ich sagen. Ich fand das schon, gerade als die Winterwölfe da so hochrennen und man wirklich sieht, wie die da an diesen Mauern, die sie auch schon aufgebaut haben, oder an diesen Kulissen, sag ich mal, wie sie da hochklettern und so, ich fand das schon cool.
Schöner One-Shot auch, ne?
Ja, ich fand, also wirklich, da waren auch die Kämpfe im Inneren der Stadt und so, da waren schöne mit dabei. Mit den Drachen, na klar, hast du natürlich immer diese großen Panoramashots und die dann halt irgendwie über ihre Massen flügen mit ihrem Feuer so. Das kennt man jetzt halt schon immer noch. Aber so an sich, der erste Angriff auf die Stadt, das fand ich cool. Das hat rein optisch und inszenatorisch für mich ein bisschen was hergemacht.
Ja, da gehe ich mit.
Ja, okay. Ja, also mich hat es nicht so abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, also ich habe einfach so generell bei der letzten Folge war ich leider ein bisschen raus, weil irgendwie mich da viele Sachen gestört haben und auch die Schlacht. Vielleicht war das dann auch so ein bisschen aus dieser Meinung zur Folge heraus, die ich dann zu diesem Zeitpunkt schon hatte, wo ich jetzt dann vielleicht der Anspruch an diese Szene war, okay, das muss es jetzt wieder ausbügeln und das hat es dann nicht geschafft so. Aber ich fand teilweise dieser One-Shot war natürlich schon ganz cool von Roddy the Ruin, wie er da hochläuft. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie Sinn gemacht hat es nicht, dass diese eine, aber gut, da ist immer drauf geschissen, da nehmen wir dann gerne die Inszenierung einmal mit, so, war cool, dass er diesem kleinen Jungen dann auch schön einen mitgibt, okay, weiß ich nicht, kann man so oder so sehen.
Naja, auf der anderen Seite, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Berserker, die sich da ja auch quasi schon in Schlachtlaune vorher gebrüllt haben, so, ne, also die sind ja auf Blut aus, so.
Ja.
Dass der irgendwie kurz entschlossen in so einer Schlacht jetzt nicht irgendwie kurz erstmal sondiert, ist das jetzt irgendwie ein Kind, das ich schlagen darf oder irgendwie ein Soldat, den ich töten muss?
Also so wie ich es interpretiert habe, das Kind hat ihn ja in Anführungsstrichen angegriffen und da hat er gesagt, okay, hättest du es nicht getan, wäre ich einfach an dir vorbei, weil er ist ja nicht gezielt auf die Kinder, da waren ja noch mehr vor ihm, die er alle in Ruhe gelassen hat, nur diesen einen Jungen, der dann quasi ausgeholt hat, ihn getroffen hat, da hat er gesagt, okay, fuck it, du hast dich eingemischt, du hältst dich für einen starken Mann, also kriegst du hier die Quittung und es macht ihn nicht sympathischer, aber das hat mich jetzt auch nicht gestört, weil er war lustig. Ich habe ihm gern zugehört oder ihm zugesehen, aber ich fand ihn jetzt nicht sympathisch, weil man hat auch da gemerkt, dass der Typ ist halt ein Arschloch. So. Ja. Ist aber auch vollkommen fein.
Ja, ich sag ja, also kann man jetzt viel reininterpretieren und so, man kann es auch lassen. Aber was ich ja nur sagen wollte, ist halt so, was danach kommt, ich fand halt teilweise, weil die Schlacht sehr wild geschnitten, also sag ich mal, sehr strange geschnitten. Und
es sind auch
teilweise
mehrere Parteien, ne?
Ja, aber, und dann waren auch so ein paar Sachen drin, so Plot-Armor war ein bisschen strong wieder in dieser Folge, gerade in dieser Schlacht, also was Damon angeht, was Roddy the Ruin angeht, wie er da mit dem Drachen durch die Tür kommt, hallo, sozusagen, oder besser gesagt,
ich fand das
it's
gut.
Johnny.
Ich fand das gut.
Ach, das ist mir dann irgendwie alles ein bisschen zu lächerlich
gewesen.
Ich fand
nur halt, wie Damon halt mit dem Pferd reingeritten kommt und dann rennt er da oder reitet er direkt auf diese Barrikade zu und keiner der Bogenschützen und was weiß ich schafft es
naja,
auch nur ansatzweise,
ja,
ihn zu treffen. So, das fand ich wiederum. Das sind
naja,
so
das Sachen. Ist, ich meine ja, die Plot-Armor war natürlich wieder, das war eine von diesen Schlachten so. Ja, naja.
Ja. Gut, alles in allem muss ich sagen, Staffel 3 hat natürlich ein bisschen was von dem abgeliefert, was man vielleicht mit Staffel 2 schon erwartet hat. Aber da haben wir ja schon die Problematik diskutiert, dass man ja quasi umplanen musste, innerhalb des Drehs so und sich da wahrscheinlich für andere Wege entschieden hat. Ich sag mal so, ich bin zufrieden, ich gehe positiv aus dieser dritten Staffel raus, auch wenn ich nicht wirklich weggeblasen worden bin. So. Also so, wenn ich mal vergleiche, wie ich nach gewissen Game of Thrones Staffeln war, emotional, also wie emotional aufgeladen ich da war, muss ich sagen, hält sich das hier bei Staffel 3 noch in Grenzen. So, da gab es jetzt nicht so diesen einen entscheidenden Wow-Moment oder Oh mein Gott-Moment oder so. Also irgendwie so eine Fassungslosigkeit, die man noch irgendwie über die Staffel hinausträgt, so die so ein bisschen mitschwingt und man sich denkt, oh Alter, das war so fies, die rote Hochzeit und so. Also irgendwas in der Richtung habe ich hier nicht gehabt. Ich fand die Seeschlacht ziemlich geil. Ich fand die Seeschlacht auch besser als die Schlacht in Tumbleton. Aber ich muss sagen, mit diesen beiden Schlachten so als Anfang und Endpunkt kam ich actiontechnisch schon auf meine Kosten. Ich mochte ein paar der Drachenkämpfe. Wie gesagt, alles so rund um Ormund und alles so rund um Aegon hat mich abgeholt. Und bei den anderen Positionen, ja, wurde es irgendwie immer sukzessive schwächer. Wie gesagt, ich gehe noch mit einem guten Gefühl hier raus, aber jetzt nicht mit einem völlig begeistert.
Ja, ich muss auch sagen, es hört jetzt sich jetzt sehr negativ an, immer für natürlich viel kritisieren und so weiter. Es bleibt auch viel übrig, was immer noch cool ist so. Auf jeden Fall, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass es jetzt eine schlechte Staffel war oder so, ne? Oder irgendwie die Serie hat mich jetzt verloren. Aber ich muss sagen, so über die Zeit dieser 8 Folgen hat es abgebaut, meiner Meinung nach schon. Und es war einfach, die erste Folge hat wirklich richtig reingeknallt, einfach mit dieser Schlacht und so, war einfach saugeil, wirklich einfach, habe ich ja gesagt. Ging sehr stark los und dann waren ein paar Folgen, wo eigentlich nicht so wirklich viel passiert ist und so, was auch voll okay ist, aber so diese Entwicklung der Figuren hat mich zu großen Teilen nicht so richtig abgeholt. Wie gesagt, hier und da wurde meiner Meinung nach Potenzial verschenkt, was man aus der Vorlage noch hätte. Ein paar Fragen anders beantwortet, als ich es gerne hätte und dann eben am Ende die Folge 8 hat dann nochmal bei ein paar Punkten, finde ich, doch dann ein bisschen reingeschissen. Deswegen bin ich so ein bisschen jetzt nicht an dem Punkt, wo ich so sage, oh super, ich freue mich jetzt so krass auf Staffel 4, natürlich irgendwo schon, einfach mehr davon ist immer geil, aber ja, so ein bisschen kleiner Letdown war es dann am Ende doch für mich.
Ja, ich bin sehr hin und her gerissen. Zum einen, das ist eine gut produzierte Serie und ich finde die ist halt größtenteils, weil ich glaube ich ein paar weniger Kritikpunkte als ihr habt bei bestimmten Charakteren, ich finde die halt auch gut geschrieben, ich finde die nachvollziehbar geschrieben. Also ich konnte bei vielen Entwicklungen, bei vielen Figuren verstehen, warum sie das machen, was sie da machen und wie alles zueinander gekommen ist. Ich glaube, was mir diese Staffel vor allem gezeigt hat, ich glaube, ich bin nicht mehr der Typ für diese Art Serien unbedingt. Weil es hat, also während hier auf der einen Seite die Daenerys-Transformation durchgemacht wurde, finde ich, hat die Serie als Ganzes die Succession-Transformation durchgemacht. Dass wir jetzt am Ende an einer Stelle sind, wo zumindest für mich ich eigentlich nur noch Arschlöchern dabei zuschaue, wie sie ihre fucking privaten Probleme zu Problemen aller machen. Und wo ich eigentlich auf keiner Seite mehr bin, wo ich nicht mehr weiß, okay, für wen soll ich eigentlich noch sein, weil eigentlich habt ihr es alle in meinen Augen verkackt und zwar schon lange Und es ist eigentlich nur noch ein Trauerspiel, wo ich jetzt eigentlich nur noch zuschauen kann, wie Leute, die am Rand stehen, die mir noch vielleicht irgendwo was bedeuten, drunter leiden, was für dumme Sachen ihr hier macht. Und ja, ich bin halt eigentlich nur noch für die Drachen so ein bisschen da, weil das ist so der emotionale Anker für mich, weil ich die Drachenszenen alle fantastisch finde. Also ich könnte auch eine ganze Staffel haben, nur mit den Drachen, ohne die Menschen. Gebt mir gerne das. Dann habe ich wieder Spaß dran.
Also eigentlich im Prinzip Zoomania.
Ja, so ungefähr so. Und wie sie dann fröhlich vor sich hin tröten.
Naja, oder wir bleiben realistisch und du siehst halt so einen Drachen halt mal so eine Woche lang in der Höhle.
Ja, ey, liegt im Wald rum. Liegen tot.
Von mir aus rum. Also, ob Ement oder der Drache. Also.
Oder es ist einfach so Emergency Room eigentlich, nur mit dem Drachen.
Infusion. Da bin ich auch mal gespannt, wie schnell die Heilung bei verschiedenen Drachen, die wir jetzt gesehen haben, die ja verletzt wurden, wie schnell diese Heilung da irgendwie
wieder. Ja, kommt darauf an, wie groß halt die Zeitsprünge sind. Und ja, deswegen bin ich so hin und her gerissen. Ich werde mir die letzte Staffel auch noch geben, weil ich will jetzt auch wissen, wie es
naja, also, geht. Kommt nur noch eine?
Ich meine, die vierte müsste jetzt auch die letzte sein, ja.
Hm.
Und dann ist die Geschichte durch und ich will jetzt natürlich auch wissen, wie es zu Ende geht, aber ich bin emotional ehrlicherweise bei den Figuren nicht mehr dabei. Es ist halt wirklich eher nur noch so ein akademisches halt draufgucken und schauen, wie sich das halt eben entwickelt. Aber ich habe über die Staffel gemerkt, ich war selten wirklich emotional noch involviert. Es war auch die Staffel mit den wenigsten Toden von positiven Leuten. Ich glaube, hier sind das tatsächlich eher mehr Negative und Arschlöcher wirklich gestorben in dieser Staffel, was auch ungewöhnlich ist für eine Game of Thrones-Geschichte.
Du sagst ja selbst, es gibt ja kaum positive Figuren. Ne?
Ja, aber selbst von den letzten oder von den Figuren, die ja positiv angefangen haben, selbst von denen ist ja kaum einer so wirklich zu Schaden gekommen. Also es sind ja wirklich vor allem die rein negativen Figuren, sei es ein Otto, sei es der andere Hohnturm hier,
wie heißt Ormen.
Ormen. Sei es unser Insel-Crowd, so wie ist er gestorben, unwürdig.
Ja, also da muss ich sagen, da habe ich gelacht.
Ja.
Da habe ich sehr gelacht bei der Szene.
Das
bei Kristen Cole.
Ja.
Ja. Ja. Naja, das, ja. Das ist für den halt leider so ein bisschen verpufft, dadurch, dass man es schon weiß, was passiert.
Na, du.
Ja, also ich, ja, genau. Deswegen kann ich das schlecht beurteilen.
Ja, ich halt nicht. Ich habe es nicht gewusst. Aber ich fand schon, nachdem er so eine große Ansprache gehalten hat vorher, war mir eigentlich klar, der kriegt jetzt so, der wird jetzt ganz schnell einmal weggewischt.
Was mich überrascht hat, um vielleicht nochmal ganz kurz drauf einzugehen, ist eigentlich, dass sie diesen, also ich glaube, wir dachten alle, dass Kristen Cole einfach jetzt so abgestempelt wird als das absolute Super-Arschloch. Und der ja zumindest so ein bisschen wieder so einen Schritt zurück gemacht hat, dass sie ihm so eine Motivation gegeben haben, die einfach so in Richtung Ehre und ich will einfach auf dem Schlachtfeld sterben, weil ich ja aus armen Verhältnissen komme und das ist eigentlich der einzige Traum, den ich immer hatte. Dann zieht er auch nicht seine ganze Armee mit in den Tod, sondern sag ich mal nur seine paar Buddies, die es genauso sehen wie ihr. Also er und seine Gym-Bros sind eigentlich, sag ich mal, nochmal losgegangen. Naja, so ein bisschen in diese Richtung.
Also ich hab schon gesehen, dass er da seine Armee mit reingezogen hat, weil diese Unterhaltung, warum er das tut und dass er weiß, dass er drauf geht, die hat er ja nur mit dem Bruder von Alicent gehabt. So, seine ganze Mannschaft, die hat das ja gar nicht mitbekommen, dass er denen erzählt hat von wegen, naja, ich weiß, wir gehen drauf, aber das ist halt meine Entscheidung, weil ich will das und ich treffe die jetzt mal für mich. So, und seinen Leuten erzählt er da, wir gehen in den Kampf, das wird alles heldenhaft und sowas. Deswegen, also für mich ist er bis zum Ende ein Arschloch geblieben, weil ich dachte, wenn du sterben willst, ey, fein.
Das hat er seinen Leuten
versteh's.
Auch erzählt. So
nee, das waren, glaube ich, also ich habe so interpretiert, dass die dann quasi weggegangen sind, dass das die Leute der Hohenturms waren, aber nicht seine.
Naja, er hat doch aber Gawain erlaubt sozusagen, okay, wenn du keinen Bock drauf hast, geh,
ja, ihm.
Nimm deine Leute mit. Und seine Leute, aber ich habe jetzt, na gut, kann sein, ich habe jetzt den Dialog nicht mehr so, ich dachte aber, dass diese Ansprache an seine Männer schon so ähnlich war, so ey, eher voll auf dem Schlachtfeld, sterben, bla, auf den, aber kann sein, dass es andersrum war, ja, aber naja, auf jeden Fall meinte ich ja nur, dass sie ihn, sag ich mal, so ein bisschen wieder rehabilitiert haben und jetzt könnte man natürlich sagen, genau das hat er eben nicht bekommen, sondern er wurde einfach abgeballert, ja, um das dann wieder irgendwie umzukehren, aber
es war ja wohl auch eine Stark, die ihn abgeballert hat, oder? Die Dame mit dem schwarzen
Das kann Augen. Sein. Die hat auf jeden Fall einen Namen, den habe ich mir jetzt aber leider
die nicht aufgeschrieben. Die heißt so Black Ellie, heißt die, glaube ich.
Irgendwie sowas, ja.
Ist das eine Stark, ja?
Ich meine, also, oder irgendwie habe ich irgendeine Connection mit ihr zu den Starks mitbekommen, meine ich.
Naja, am Ende war es halt, also so habe ich es interpretiert, Sir Insel wurde halt von einer Frau am Ende auf dem Schlachtfeld unehrenhaft niedergestreckt und das ist halt eben sein Ding, weil er ja auch noch ganz am Ende immer noch, glaube ich, an Alicent dachte und ihr Taschentuch rausgeholt hat und oh, ich mach das für dich. Und ich dachte, alter Typ, halt die fucking Schnauze, also wirklich jetzt noch damit um die Ecke zu kommen. Also sorry, da sind wir jetzt aber auch schon lange, lange durch.
Ja. Ich würde auch sagen, wir sind durch, oder?
Ja.
Alison Blackwood. Alison Blackwood heißt sie.
Blackwood, genau.
Black Ellie,
ja. Ja. Oh ja, irgendeine Connection gibt es da bestimmt. Sein.
Glaube ich auch. Ja, doch, hier. Später heiratet sie Kragan Stark.
Ah, später, okay. Mhm. Alles klar.
Wusste ich doch, sie hat irgendeine Stark-Connection.
Check, ja.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das mal wieder an dieser Stelle für House of the Dragon für die nächsten 2 Jahre, oder?
Ich denke mal, das ist immer so, ne?
Genau, nächstes Jahr soll dann ja die nächste Staffel von hier Heckenritter kommen, cool, glaube ich. Und dann das Jahr drauf dann die finale Staffel.
Da habe ich so Bock drauf.
Ich auch.
Ja, ich auch. Mehr als auf die letzte Staffel House of Dragons, ehrlich gesagt. Weil
ja, das ist auf jeden Fall jetzt das Beste, was man Game of Thrones mäßig hat.
Heckenritter?
Ja.
Ja, ja, finde ich auch echt toll. Und da werden wir auch drüber reden. Aber vorher gönnen wir uns jetzt erstmal eine Auszeit. Wir kommen erst irgendwann, wann? Nach der Gamescom? Weit nach der Gamescom wieder.
Oktober, glaube ich, kommen wir wieder.
Ja, wir gönnen uns mit Bada Binge jetzt eine kleine Sommerpause. Falls es irgendwie uns vorher in den Fingern juckt und wir auch dann alle nicht im Urlaub sind, kommen wir noch vorher zurück. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben jetzt eine kleine Sommerpause, melden uns so früh es geht zurück, wahrscheinlich erst im Oktober. Und hoffen trotzdem, dass ihr uns treu bleibt und viel Spaß habt weiterhin mit Serien und auch allem, was hier auf Rocket Beans und so geboten wird. Und ja, ich sage vielen Dank, Alvin. Vielen Dank, Tim. Oder gab es jetzt noch irgendwas, was du dringend besprechen wolltest?
Nö. Ja,
alles klar. Gut, und euch, ja, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Folgt uns gerne oder beziehungsweise hört uns gerne, wo es überall möglich ist. Und wir sind gespannt auf euer Feedback, wie euch die 3. Staffel gefallen hat. Ist es ein Letdown? Ist es nach wie vor großartig? Seid ihr gespannt auf Staffel 4? Was sind eure Erwartungen für Staffel 4? Das alles und mehr würde uns interessieren. Bis dahin, Valar Morghulis und macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Bada Binge. Der Serienpodcast.